Aerial Games, Hammer der Heimkonsolen.
Ja, hallo.
Johannes Kohl.
Guten Tag.
Ja, sag doch mal was.
Ich will jetzt mal was fest. Wir noch mal einer ultimativ zu Aerial Games.
Oh, das ist super geil, dass du Monopoly sagst.
Ich ja, das ist total geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Guido ist eigentlich so, wie macht ihr Leute völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time.
Victory is mine.
Zerstören.
Ja,
ja! Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendein Competition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören. Jesus, der hat sich sein Bildschirm so gedreht, dass er nicht sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, okay, irgendwie muss ich meinen neuen Wortschatz
ziehen. Oskar Krause!
Ja! Yeah. Okay, für meine Freunde.
Ja, machst du Erdbeben.
Ja.
Das ist eine coole Meinung.
Hast du Picknick gespielt?
Ja.
Ist es überhaupt ein Picknick?
Ich komme so auf Problem. Hast du mal am Wochenende?
Das ist überhaupt nicht so.
Ich hätte schon meinen zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Also, das ist ein bisschen so. Bitte.
Aerial Games, Hammer der Heimkonsolen ohne Sportspiele.
Aber trotzdem ein Rennspiel.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 135. Ausgabe des Aerial Games Cast live aus Berlin. Mit am Mikrofon versammelt sind Oskar Krause,
jawohl.
Jan Smets,
moin moin,
und der Alterspräsident,
der Überraschungsgast,
der Joachim Gauck des Aerial Games Cast. Nur beliebter.
Obwohl er nicht gewählt hat,
geguckt. Ja, noch nicht. Aber ich warte ja auf die Bundesvollversammlung und da werde ich dann gewählt.
Ah ja.
Ja, ja. Ich habe auch mein Haus mir nicht finanzieren lassen durch irgendwelche Kumpels. Für 500.000.
Weil du keine Kumpels hast, oder?
Nee. Weil ich auch nicht so bekloppt bin. Also, ich frage mich ja immer, was macht der Wolf eigentlich mit seiner ganzen Kohle? Denn er scheint ja irgendwie überhaupt nichts auf der Bank zu haben. Der hat sich dieses scheiß Reihenhaus da, nee, das ist ja kein Reihenhaus, das ist ja ein freistehendes Haus, ja. Das ist ja 500.000 Euro. Das sieht nach nichts aus. Das ist so, kein normaler Mensch würde sich so ein Haus hinkaufen.
Sieht aus wie eine Siedlung Wartenberg in Berlin.
Ja, aber sieht halt kacke aus wie ein Ministerpräsidenten, ja.
Er hat er nicht mal. Deswegen hat er ja das Schloss Bellevue gehabt. Er hat gesagt, okay, da muss ich nicht mehr so nach jetzt, so putzen.
Ja, jetzt hat er eine Räumungsklage bekommen.
Ja. Mietnomade.
Eben. So, genau, es ist so eine Art Messi jetzt. Ja, alles so voll gemüllt, die Räume da.
Ach nee, war so gemütlich hier.
Nee, aber ja, und dann fand ich es immer so witzig. Dann immer diese Mini-Korruptionssachen, ja, so von wegen, hier fahren wir in Urlaub, dann zahlt es jemand anders. Ich meine, das sind Beträge, das sind so 1.000 Euro, die er da gespart hat.
Aber apropos, die Taz hatte eine wunderschöne Klickstrecken-Bildergalerie. Menschen mit Maschmeier.
Ja.
Weil das war ja, ja klar, weil nicht der Einzige, der sich halt...
nö.
Weil er kam ja auch damit, dass der Gauck sich schon mit Maschmeier hat fotografieren lassen und hat eine schöne Galerie gemacht. Menschen mit Maschmeier und 30 Bilder oder so.
Ja, aber nur weil du zum Beispiel ein Foto hast, wo du mit Hitler drauf bist, heißt das ja nicht, dass du ihn unbedingt super fandest.
Also, eben, da weißt du, dass du noch in dem Moment genau das Messer
hast. Eben. Also nur weil du irgendwie mal in der Moschee warst, heißt das nicht, dass du am nächsten Tag einen Koran verbrennst. Also das ist, was man natürlich in Deutschland noch machen kann. Also weil vor allem wir Deutschen ja Erfahrung haben mit Büchern verbrennen. Also ja. Das, auch da waren wir viel, viel weiter.
Aber
also,
wir waren sehr empfindlich, als dieser Künstler Sarrazins Bücher ja. Vernichten wollte.
Ja, die haben wir nicht verbrannt. Nee, Videospiele, nicht wahr? Papa Schlumpf ist ja jetzt wieder da und zumindest für diesen Podcast. Wir waren da mal
vorsichtig
bleiben. Offiziell darf ich den ja gar nicht machen, weil ich ja krankgeschrieben bin.
Also deswegen sind wir auch bei dir heute zu Hause. Deswegen ist die Akustik auch wieder so kacke, ja. Denn wir sitzen im Rohbau.
Genau. Ich habe nur eine Bodenplatte bis jetzt. Also der ist noch nicht weit fortgeschritten. Weil der Winter natürlich, also bei meinem Hausbau ist es ja so wie immer in meinem Leben. Also was schief gehen kann, geht schief.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt. Mein Haus... Ich hoffe, mein Haus ist stabiler als die Webseite von Aerial Games. Wenn mein Haus so gebaut ist wie unser Forum, dann fällt mir nach dem zweiten Tag die Lampe auf den Kopf.
Oder es kommt einfach jeder rein.
Ja. Kommen Leute rein und pöbeln. Nee, durch diesen scheiß Wintereinbruch, den wir jetzt nochmal hatten, muss man natürlich wieder warten, weil was jetzt zum Beispiel fehlt, also wir haben ja eine Bodenplatte, das ist also erstmal nur so Bewehrung und Beton drauf. Und was jetzt kommen muss, sind eigentlich diese Maurerarbeiten, sprich so dass die erste Etage so mauern. Das geht eigentlich voll schnell, das geht in 3-4 Tagen. Aber damit die Maurer anfangen können, brauchen die einen Strom- und einen Wasseranschluss. Und damit du das gelegt bekommst, muss der Boden, darf der nicht mehr durchgefroren sein oder frostfrei sein. Also müssen wir jetzt noch 1-2 Wochen warten, bis der Boden weich genug ist, damit die da diese Anschlüsse legen können und dann geht es erst wieder weiter. Also vielleicht so in 5 Monaten ist das dann fertig. Keine Ahnung, also ist sehr langwierig, so ein Hausbau. Also ist natürlich schön, weil man in der Zeit immer schon alles doppelt zahlt. Man zahlt ja Miete und gleichzeitig schon die Darlehenssachen und so.
Aber
auf die Art lernt man ja einfach, wie man mit wenig glücklich ist. Auf die Art muss man mit seinem Geld umgehen. Vor allem, wenn du krankgeschrieben bist und zu Hause sitzt, dann überlegst du dir, okay, du hast jetzt jeden Tag 8 oder 10 Stunden Zeit zum Spielen. Wofür gibst du dein Geld aus? Und da habe ich mir natürlich für 50 Euro Skyrim gekauft, was ich bis jetzt nicht bereut habe, weil ich ja schon 77 Stunden dieses Spiel gespielt habe. Nun weiß ich allerdings, dass die meisten Zuhörer bei dem Wort Skyrim immer schon anfangen, so reflexartig zu kotzen.
Drehen die schon wieder über Skyrim.
Oh, das kann doch nicht sein. Und deshalb werde ich nur sagen, rede ich nicht drüber. Mein Ziel ist, nachdem ich alle Hauptstories durch habe und so die 1000 Gamerscore dem Spiel vollzukriegen, was auch nicht mehr so schwer ist, weil was mir noch fehlt, ist sowas wie erreiche Level 50. Ich bin jetzt bei 42. Das kriegt man ja auch schnell hin, wenn man jetzt zum Beispiel diese Nebenskills einfach macht, die man vorher nicht gemacht hat, wie zum Beispiel obwohl ich Einhand und Schild immer bin, renne ich jetzt immer mit einem Zweihänder rum, um Zweihand hochzuskillen, oder ich nehme irgendwie einen scheiß völlig sinnlosen Feuerzerstörungszauber nur, um diese Skills hochzumachen. Ja, sorry, ich bin nun mal, ich habe Alduin getötet mit Schwert und Schild, ja, also
ja, ich bin schwul mit Zweihänder.
Ja,
Zweihänder
und Magie. Zweihänder sind schwul und es macht auch keinen Spaß damit zu kämpfen, weil dieses Mischen aus Schildblock und dann die Zeitlupe und so, das ist schon ganz cool. Plus, es gibt so geile Finisher-Moves mit einem Einhandschwert einfach.
Gibt's mit dem Kopf abhacken?
Gibt's das auch mit dem Zweihänder?
Ja, klar.
Ja.
Und halt so schön aufschließen und
ja,
so.
Das ist aber das ist immer, Kopf abhacken ist meine Lieblingssache. Das ist wie bei Fallout. Also, vor allem das Geile ist, die Dialoge der Gegner. manchmal kommen die so auf dich zugerannt und so, Zeit zum Sterben oder so. Und 2 Sekunden später hat er keinen Kopf mehr. Oder du kommst einfach so mit einem Schlag und tötest ihn so. Und da geht der Satz aber noch weiter. So. Ich hab schon gegen bessere gekämpft. So. Naja, weißt du, ich meine, du bist gerade der kopflose Reiter.
Ja, und sieht irgendwie nicht so aus.
Ja, im Moment sieht es so aus wie der schwarze Ritter bei Monty Python.
Ja.
Aber gut.
Okay, unentschieden.
Einigen wir uns auf unentschieden. Das einzige Mal, wo ich jetzt nochmal neu laden musste und wo ich 2 Stunden Spiel einfach weg hatte, war, weil ich Vampirismus hatte. Und das war mir einfach viel zu kompliziert, nachdem der 4 Tage schon ausgebrochen war, den irgendwie zu heilen, wo man dann immer hinlatschen muss und so, plus alle greifen mich sofort an. Da habe ich dann lieber gesagt, dann nehme ich einen Spielstand, wo ich noch nicht gebissen worden war und mache das ohne. Weil natürlich muss ich erst durchs Internet recherchieren, um rauszufinden, wenn du halt angesteckt bist vom Vampir, kannst du halt innerhalb von den nächsten 10 Stunden einfach zu irgendeinem Schrein gehen und dir einen Segen geben lassen und dann ist es wieder weg. Aber wenn du halt erst einmal schläfst und dann hast du so Stufe 1 und Stufe 2, Stufe 3 beim Vampir, dann kannst du dich nicht mehr heilen lassen durch den Segen, sondern musst halt diese irre, komplizierte Prozedur da machen. Und zwischendurch musst du dann eben auch noch Leute austrinken, also Blut nehmen, damit du diese Vampir-Level-Stufe runterbekommst. Weil wenn du so Vampir-Stufe 4 bist, musst du irgendwie so...
Irgendwann sieht man sie ja extrem
öffentlich an. Sieht man ja immer an. Bei 4 sieht man sie immer an. Egal wo du bist.
Aber gut, wie wir nicht über Skyrim sprechen.
Ja, weil Skyrim, das ist durch das Thema.
Ja, also, das ist gesagt.
Ja, aber wie gesagt, man kann da so seine Zeit drum verbringen. Ganz prima Sache.
Man muss die Zeit eben aber auch haben.
Ja. Das ist so der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Also, wie gesagt, mir macht Spaß und so, aber ich wüsste nicht, wem ich das empfehlen sollte, der sich nicht das Bein gebrochen hat, weil, oder der Schüler es in 6 Wochen Ferien hat, weil, das ist ja, also man, wenn man das jetzt so sagt, so man will das jetzt zum Feierabend immer 1-2 Stunden spielen, du kommst überhaupt nicht vorwärts. In den 1-2 Stunden, da hast du ja schon wieder 10 neue Quests offen und das ist so ein Gefrickel und du verlierst ja dann auch den Überblick. Dabei macht es eigentlich Spaß. Also vor allem, es gibt so manche Sachen, die entdeckt man halt erst später, wie praktisch die sind. Zum Beispiel Redegewandtheit ist ja mit das beste Perk, weil da kannst du so geile Sachen freischalten, wie zum Beispiel A, dass die Händler mehr Geld haben. Weil am Anfang ist ja immer so, dass du gehst zum Händler hin, willst seine Sachen verkaufen, der hat aber nur 750 Münzen.
Ja.
Also kannst du da irgendwie eine Sache verkaufen.
Du hast einen kompletten Drachenschatz.
Ja, genau. Da bin ich auch immer an mein Limit gestoßen, das habe ich gehasst.
Ja.
Ich habe diese ganzen Drachenknochen, da hatte ich bestimmt 10 Stück von oder so. Und du wirst
die Schweine schwer sind.
Ja, die erstens schwer sind, aber auch eben viel wert und man wird sie aber nicht los. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich.
Und deshalb, wie gesagt, bei Redegewandtheit gibt es halt erstmal, der erste Perk ist gut, jeder Händler nimmt alles.
Das ist schon mal das größte Problem weg, weil das war ja am Anfang so doof. Gehst zum Schmied hin, der kauft dir aber nicht deine Zaubertränke ab oder sonst was. Also musstest du immer in jeder Stadt durch 6 Läden durchgehen, um da alles loszuwerden. Und jetzt halt bei Reliquant hat gesagt, erstmal kannst du freischalten, dass jeder alles nimmt. Dann kannst du am nächsten freischalten, dass du in Läden investieren kannst und dadurch das Geld bei denen höher machen kannst, sodass die später die Händler meistens so alle 2.000, 3.000, 4.000 haben zum Ankaufen. Und dann schaffst du es auch recht schnell, 100.000 zusammenzubekommen, weil das ist ja auch für ein Achievement, dass du 100.000 auf dem Konto hast und das geht ja dann auch recht schnell. Nee, aber genug von Skyrim. Es macht Spaß, aber ich frage mich auch so ein bisschen, wie da die DLC-Pläne aussehen, weil so richtig viel scheint sich da momentan nicht zu tun. Also ich weiß nicht, ihr seid ja vielleicht bei den News, habe ich da was verpasst, aber es gibt überhaupt keine Ankündigungen von DLCs, oder?
Also sie haben halt darüber nachgedacht, so wenn sie es wie groß machen wollen würden, aber...
Ja, Morrowind mit dazu nehmen.
Ja, es ist halt, was willst du bei so einem umfangreichen Spiel an DLC einbauen? Ja, aber es ist halt, vielleicht eine Gildenquest
und so hatten ja von vornherein,
da kam ja die Ultimate Edition, auf die
ist ja
quasi...
In Vegas?
Ja.
Hast du jetzt...
Nee, hab ich noch
nicht. Dir auch das Bein brechen oder so?
Das ist auch so ein Spiel wieder, ja. Also. Es ist aber sowas, das hat man dann für spätere Krankheiten und Unfälle.
Ja.
Aber ich habe ja auch noch die Metal Gear Collection immer noch nicht durch. Und da würde ich auch noch länger drin sitzen. Aber ich habe gerade Final Fantasy ja
13
mir gekriegt, 13.2. Da habe ich auch gerade dieses 100.000 Gil Achievement auch gerade.
Ja.
Ich habe es da geknackt.
Ja.
Ging wenigstens relativ schneller als bei
Skyrim. Du spielst ja auch mit einem Lösungsbuch auf dem Bein.
Ja. Ja. Was, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es dadurch schlechter oder besser wird.
Auf alle Fälle gibt es ja dafür schon jetzt wieder auch extrem viele schon wieder DLCs, also auch schon wieder komplette ganze
Kapitel. Ja, Kostüme oder so.
Nee, da gab es ja schon irgendwie neue Sequenzen. Also, dass du so auch hier mit zum Beispiel mit Sesh.
Ja, das kommt ja noch, glaube ich, ja erst. Oder erstmal so nur so Kostüme oder so, aber dies mit Sesh und bist du da halt in diesem Vergnügungspark, sitzt du dann da, hast du dann neue Spiele mit bei, aber. Auch irgendwas mit Sesh und Schoko Bocanina oder wie sie heißt.
Ja, die ist anstrengend. Oh. Aber leider hat sofort Eurogamer nett schon den Witz wieder weggenommen, dass es so die geborene Cosplay-Kostümfrau ist, weil die sieht wirklich genauso aus. Ah, die redet auch so komisch. Good Chocolino Day oder so. Die macht immer alles mit Schokobohnensatz und so. Oh, nee, das ist
sehr witzig, die Frau.
Ja,
sehr unterhaltsam.
Ja. Nee, ansonsten reden wir jetzt die nächsten 3 oder 4 Stunden, die dieser Podcast dauern wird, oder 10, weiß ich nicht. Über die PlayStation Vita, weil wir die alle nicht haben.
Ja.
Und da wir uns das aber nicht anmerken lassen wollen, dass A, uns Sony noch keine zur Verfügung gestellt hat und B, die ich bestellt habe, noch nicht da ist, tun wir einfach so, als hätten wir die und berichten einfach aus zweiter Hand, was andere Leute schreiben. Und das ist natürlich alles Quatsch, machen wir nicht. Deswegen gibt's erst nächste Woche am Freitag dann den ersten Podcast, wo wir über die Vita-Spiele sprechen. Und die Erfahrung mit der Hardware an sich. Ich hoffe mal, heute Nachmittag oder spätestens morgen am Samstag ist meine wieder da. Ich hatte die ja bei Amazon abbestellt, was witzig ist, weil diese Pre-Order-Box kriegst du anscheinend so oder so. Also ich hatte die ja, als ich bei Amazon vorbestellt hatte, hast du ja diese 30€ Pre-Order-Box bekommen.
Okay, was war da drin?
Das ist ja völliger Schwachsinn drin. Also das ist eine blaue Box, da ist erstmal ganz viel Luft drin.
Luft ist gut.
Luft ist immer gut, ja. In der Tat, ja. Ne? Aber
Luft beim nächsten Karibikurlaub würdest du dir eventuell fehlen, wenn
Luft ist allerdings auch recht, sagen wir mal, im Überfluss vorhanden.
Also ja, weil die Konzerne fangen schon an, damit zu handeln. Ja. Also irgendwann ist es wahrscheinlich auch limitiert.
Dann sind zwei total bekloppte Kopfhörer drin. Hat diese
Moment, Dinge, dann die hasse. Das ist quasi das gleiche Goodie-Bag, was sie mir auf dem Event in die Hand gedrückt haben. Da ist so ein Pre-Order, da klebte noch so ein kleines Zettelchen drin, wo irgendwie
für Code 5€
reduziert und irgendwie früher Zugang zu Frostbushers oder irgendeiner komischen Anwendung oder
Spiel,
die irgendwann noch kommt. Dann diese Kopfhörer, die ich gar nicht so schlecht finde. Ich habe sie gegen Standard Apple getauscht.
Ja, weil die
dagegen sind.
Ich will jetzt auch jetzt gar nicht so sehr, da fällt mir übrigens ein, dass ich nochmal diesen 5€-Gutschein irgendwo rausfischen muss. aber
Schnell bevor die Müller
vorkommt. Ich mag diese Kopfhörer nicht, diese In-Ear-Dinger. Also weil ich habe immer das Gefühl, ich habe da einen Q-Tip im Ohr. Also die tun mir auch immer weh nach einer Weile.
Ja, ich mag die auch
nicht. Und deswegen, ich mag immer geschlossene Muscheln oder so oben drüber.
Also ich finde sie auch besser,
aber zu wenig so.
Die guten, richtig guten kosten ja immer wahnsinnig viel, wenn du so einen Clipshow dabei hast, Dynamics oder sowas haben willst. Aber sie sind besser. Ich habe sie jetzt zumindest für den Alltag, für den Weg hierher gegen die Standard-Apple-Dinger getauscht. Und da sind sie schon etwas besser. Also zwar immer noch scheiße, muss man ehrlich so sagen.
Ich habe auch zu viel das Gefühl, ich höre immer nach Windgeräusche und sonst was, also das ist nicht richtig.
Nee, das habe ich nicht, aber ich musste auch erst diese Aufsätze auswechseln.
Ja.
Damit das wirklich halbwegs passt.
Nee, ich habe mir irgendwie vor kurzem nochmal neue Teufelkopfhörer geholt, da gibt's ja auch so eine, die sehen zwar an sich aus wie irgendwie so ein DJ oder so, weil die so riesengroß sind und sau schwer, aber
ja, der Lautsprecher braucht nun mal Volumen.
Eben, damit, und das finde ich halt immer besser, wenn du halt so ein bisschen Bass hast und das Gefühl so, und dass die Außengeräusche wechseln. Ja,
ich habe das auch ganz gerne, ich finde es immer ein bisschen problematisch, ich bin da ein bisschen empfindlich wahrscheinlich. Mir drückt das immer zu sehr auf die Schläfen nach einer Zeit.
Ja, und vor allem als Brillenträger drückt dir das dann so auf das Brillengestell, das ist auch doof. Also
deswegen musst du bei sowas eigentlich wirklich in den Laden gehen und zumindest mal Probe aufsetzen, ob das schon am Anfang schon zu sehr an den Kopf.
Ja gut, aber es ist ja meistens so, wenn du so Kopfhörer aufhast, nach einer Stunde fühlt sich es einfach anders an,
als
wenn
du eine Minute aufhast. Musst du halt eine Stunde im Laden bleiben.
Sieht auch gar nicht komisch aus.
Setz dich einfach mal so.
Was machen wir? Ich teste. Sie stehen hier schon seit 2 Stunden.
Ja, sind 2 Kopfhörer, die ich teste. Davon abgesehen, ich habe zu Hause zum Beispiel so zu Hause zum Spielen meistens so ein paar Sennheiser-Kopfhörer und die waren auch recht teuer und die sind halt sehr groß und sitzen super bequem, sind sehr leicht, haben einen tollen Klang. Kannst du bis heute überhaupt nicht draußen anziehen, weil die sehen halt so richtig aus, so wie Zuhause-Kopfhörer. Und wenn du damit in der U-Bahn bist, wirst du entweder ausgelacht, zusammengeschlagen oder ausgeraubt.
Ja.
Und da mir das zu gefährlich ist, renne ich dann halt lieber mit diesen Teufeldingern rum, weil die sehen halt so aus, so wie, als ob ich irgendwie gerade so einen Remix selber mache oder so. aber
vor allem das Geile ist
ja.
Dubstep-Remix. Das ist so geil, alle Videos, egal welches Video, selbst der neue Spider-Man-Trailer, überall hast du Dubstep drin.
Der ist so extrem angesagt.
Fuck, ist das geil.
Aber das Coole ist halt, also zum Beispiel vor 5 Jahren oder so, bist du ja völlig ausgelacht worden, wenn du draußen rumgegangen bist und richtige Kopfhörer aufhattest. Ja. Weil da hatten ja alle irgendwelche In-Ear oder sonst was und so. Mhm. Und wenn du heute durch die Stadt lässt, kommst du dir ja vor, als ob du irgendwie auf dem Mars bist und nur noch so vom Planeten, vom Ork irgendwie umgeben bist, weil alle laufen rum wie Mickey Mäuse, ja. Alle haben so die größten Kopfhörer, die du haben kannst. Und deswegen kommst du dir nicht mehr so bekloppt vor, obwohl du natürlich völlig spastisch aussiehst, aber.
Es geht, also ich finde, es hält sich immer noch in Grenzen, also in Berlin jetzt, in Grenzen, aber ich finde nach wie vor, ich würde es vermeiden, wenn ich könnte. Ich finde es nicht so cool.
Ja, aber ich finde halt, man sieht halt extrem viel im Stadtbild. Also auch richtig große Kopfhörer, wo du früher gesagt hättest, also mit denen kannst du aber nicht vor die Tür gehen.
Ja, es wird auf jeden Fall mehr toleriert,
sag ich mal.
Man wird nicht sofort dafür ausgedacht, es ist schon, geht schon in Ordnung und so, aber ich. Naja, das hat mir Spaß gemacht.
Jedenfalls hatte ich diese Amazon-Vorbestellung halt dann eben gecancelt und mir das Ding bei Vodafone bestellt, weil ich mir dann dachte, na gut, dann gibst du dieser Mobilität auch eine Chance und nimmst dann auch die Vita mit 3G und außerdem kommt das natürlich mir immer sehr zugute, weil ich ja immer nach dem Motto lebe, so jetzt spielen, aber morgen zahlen über Vodafone kostet die halt 50 Euro und dann zahlst du halt 20 Euro monatlich, 10 Euro deine PS Vita ab und 10 Euro für den Mickey-Maus-Datentarif, den du dabei hast, weil Vodafone gibt dir da so einen Internet-Krüppel-Scheiß-Tarif, dem sie irgendeinen coolen Namen geben, weil vermutlich Krüppel-Scheiß-Tarif irgendwie so schlecht aufs Plakat passt.
Erst zu lang kann man auch
schlecht sein. Und nur Krüppel wäre vielleicht, das ist auch doof.
Würde sich vielleicht jemand angegriffen.
Weil der ist bei 300 Megabyte gedrosselt. Also, Quatsch, du kannst, also 300 Megabyte kannst du halt,
UMTS, also
3G oder
UMTS, oder? Denke ich mal,
ja, je nach
was. Und dann hast. Nur,
ja, danach, das kostet alles Geld. Alles, was über 300 Megabyte im Monat ist, kostet Geld. Was allerdings nicht so wild ist, weil bei der Vita ist es ohnehin so, dass du nicht mehr runterladen kannst als 20 Megabyte. Über 3G.
Sonst brauchst du halt immer Wi-Fi. Also zeigen, wie viel Traffic die halt so erzeugt mit dem Facebook,
das
Twitter, das Near oder so, wenn du das nutzt.
Ich glaube nicht, dass das mehr als 300.
Also ich habe ja selbstverständlich, ich bewege mich ja mit meinem Smartphone auch im Grunde nur von WLAN zu WLAN und in dieser Zeit dazwischen komme ich mit relativ wenig aus. Aber okay, ich nutze auch nicht
mobile YouTube. Ja, eben. Warum? Ich würde auch niemals mir meine E-Mails auf die Vita und dann einfach, ob es geht. Ich glaube, ihr habt kein E-Mail-Client, aber so ein Quatsch mache ich eh nicht und ich glaube, so dieses so unterwegs so. Auf alle Fälle finde ich das Konzept an sich halt ein bisschen stimmiger als es beim 3DS halt, was so irgendwie dieses komische.
Vor allem hast du bei der 3G-Wand ja auch halt das GPS drin.
Ja.
Wie viel hast du denn nur dieses Wi-Fi Location, was so halbwegs deine Position bestimmt? Mhm. Und den GPS kannst du ja, ist das ja am Ende jetzt genauer, aber du kannst ja bei einigen Spielen, okay, das ist jetzt wieder Wissen aus zweiter Hand, wollten ja eigentlich nicht, aber kannst du ja an Orten oder an Koordinaten quasi Datenpakete sozusagen, Safe Games hinterlassen oder so.
Ja eben, also das ist ganz gespannt, aber wie gesagt, noch ist es halt alles graue Theorie, noch haben wir das Ding nicht und schauen wir mal. auf der anderen Seite finde ich schon vorbildlich, wie wir auch zugeschüttet werden. Also Spiele haben wir ja genug. Ja. Und ich muss sagen, für ein Launch-Line-Up, also man kann ja von der Vita halten, was man will. Man kann halt, wie gesagt, sagen, okay, für eine mobile Konsole ist sie zu überpowered und mir reicht mein Smartphone für die 5 Minuten Busfahrt und so. Ist alles in Ordnung. Aber ich muss sagen, das Launch-Line-Up für Hardcore-Gamer ist eigentlich, lässt keine Wünsche übrig. Das einzige Problem kann halt nur sein, dass du als Hardcore-Gamer sagst, du hast die alle
gut gespielt. Du spielst so nur die kleine Version der großen Spiele.
Ja, aber zum Beispiel, also sowas wie Rayman Origins oder so ist natürlich super, so für unterwegs, quasi ohne Qualitätseinbußen. Einbußen. Und was auch sehr geil ist, ist sowas wie Ninja Gaiden Sigma Plus, heißt das ja. Genau. Weil es ist halt ein richtig großes, volles, geiles Spiel. Also klar sind auch so eine Gurken dabei, wie von Gameloft, da dieses Dungeon Hunter Alliance oder
sowas. Dieser iOS-Port, ne?
Ja, genau. Das ist dieser Schrott. Aber es sind halt so eine Spiele wie Ninja Gaiden. Es ist halt eigentlich so ein Spiel, was du vor 3 Jahren auf der PS3 gespielt hast. Und das halt so ohne Abstriche, so für unterwegs mit 2 Analogsticks, ist natürlich eine coole Sache. Das Einzige, was ich halt nicht mag, ist halt sowas wie im Grunde sowas wie Uncharted, weil das wirkt halt immer noch wie so ein billig Uncharted. Also dann möchte ich lieber sowas wie Rayman.
Kann ich gar nicht. Ich konnte auf dem Event, war die Demo auf den Geräten vorinstalliert, die ja dummerweise nicht im PSN für Deutschland angeboten wird. Die Demo.
Die Demo nicht, genau.
Ja, ganz selten. Und sagte, die 2 Kapitel, die ich da halt, die man in dieser Demo spielen kann, fand ich aber sehr angenehm. Da war dieses Sniper-Level. Gut, ich konnte jetzt nicht, eigentlich mit dem Six Axis ja auch irgendwie so im Sniper-Modus zielen können, aber da es in dieser Demo-Station war, ging das in dem Moment nicht so wirklich und musste dann halt normal mit den beiden Analog-Sticks
zielen und so.
Das reine aber es fühlte sich trotzdem groß an, also nicht wie so billig.
Ja, nee, aber ich meine, du hast halt so viel bei den großen Uncharted 3, diese ganzen Zwischensequenzen, diese ganzen geskripteten Flugzeugabsturz, sonst was, ein Haus bricht zusammen, oder bei Uncharted 2, wo du mit dem Zug fährst und dann kommt ein Hubschrauber und diese ganz epic Action-Szene, die hast du halt alle nicht und du hast halt auch bei den Zwischensequenzen ist eher so 2-3 Leute unterhalten sich. Also es ist immer alles ein bisschen downgraded, du merkst halt schon, und deswegen finde ich halt sowas wie Ninja Gaiden oder Rayman Origins immer ganz, ganz sympathisch, weil das halt so ein 1:1 Port ist. Und du hast das Gefühl, du bekommst halt wirklich von der Masse her das geliefert, was du sonst eben auf einer großen Konsole hast. Was ja wohl Überraschungshit sein soll, ist das, was ich mir auch runtergeladen habe, ist dieses Motorstorm RC. Das ist ja so wie Micro Machines, also so mit so die Kurse so ganz weit rausgezoomt und du fährst mit so kleinen ferngesteuerten Autos. Sieht geil aus, macht super Spaß, auch im Multiplayer gerade natürlich und kostet 6,99 €.
Ist damit
einer der besten Launch-Titel. Und was ich mir jetzt wirklich wünschen würde, wäre, das ist auch so naheliegend, warum sie es nicht machen, ist halt sowas wie die Metal Gear Solid Collection, warum nicht gleich die auch für die Vita? Weil
ist ja noch nicht fertig.
Ja, eben, aber wir haben auch so viele alten Collections, also sowas wie die Splinter Cell Collection oder sonst was, oder was jetzt nächste Woche kommt, Jack und Dexter, das möchte ich gerne auf der Vita haben, das wäre perfekt, diese ganzen so PS2-Titel, oder wie gesagt, die Ratchet & Clank Trilogie oder sowas, das für die Vita, sie kann's. Und es gibt in diesem HD-Remake oder sowas wie Shadow of Colossus, Ico, sonst was, warum nicht auch schnell auf die Vita? Ich meine, Square will es ja machen mit Final Fantasy X. Und
ja, aber ich gerade wo du sagst, so Shadow of the Colossus, das ist gerade, denke ich, also definitiv nichts, was mobil ist. Ich erinnere mich nur an dein wann kann ich den mal speichern? Das müsste für die Vita sowieso gefixt werden.
Aber die Vita bietet das ja wieder Nintendo 3DS so nach dem Motto, wenn du so ausschaltest auf Standby und so. Nee, dann so. Kannst du ja morgens weiterspielen an derselben Stelle. Also die das kommt ja dann hin. Also dann brauche ich kein Safen, wenn ich halt quasi ausschalten kann und so. Aber mal sehen. Eine Sache ist klar, die Vita ist, finde ich, eben einfach wirklich so das letzte Gefecht. Wenn die floppt, dann werden wir keinen Handheld mehr erleben, was nur auf Spiele zugeschnitten ist. Weil es ist wirklich so, die Vita hat alles, was wir als Hardcore-Gamer immer gefaselt und gefordert haben. Wir haben immer erzählt, wir brauchen einen zweiten Analogstick, wir wollen keine eigene
über der Grafik,
geiles Display und so. Sie hat einen Touchscreen vorne, sie hat ein Touchpad hinten, sie hat 2 Kameras, mehr kannst du nicht haben. Also es fehlt nichts. Und du kannst jedes Spiel, was du auf der PS3 oder so mit Abstrichen auch auf die Vita bringen. Also, und wenn das jetzt nicht ankommt und so, dann haben wir es alle nicht besser verdient, dann spielen wir die nächsten 20 Jahre nur noch Angry Birds. Also dann wie gesagt, ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone, ich spiele auf beiden Geräten so gut wie nie, weil mich einfach die Art von Spielen immer nicht interessieren. Das Einzige, was ich jetzt witzig fand vor kurzem, so als kleiner Tipp für iPad, ist dieses Star Wars Droids. Und das ist ja ein PC-Spiel aus den 90ern. Pit Droids. Oder aus Ende der 90er. Das alte Ding. Ja, das ist halt einfach nur so ein Knobelspiel. Und das macht halt irgendwie super Spaß, weil du halt so vierfarbige Droiden über so ein kleines Hexadezimalfeld steuern musst. Und das ist so, ja, das ist perfekt halt früher mit der Maus, jetzt mit der Taste, mit Touchscreen. Und sowas macht halt Spaß. Ich meine, es ist jetzt auch irgendwie Final Fantasy Tactics, War of the Lions rausgekommen für natürlich wieder, also für iOS-Verhältnisse 500 Millionen Euro, also umgerechnet 14,99 €, was ja insgesamt, das sind, glaube ich, dann 22 mal Angry Birds. aber gut.
Da kommt ja auch bei sich schon dieses Angry Birds in Space. Space gab es ja gestern diesen NASA-Blödelei-Trailer.
Ich habe auch nur den Teaser-Trailer gesehen. Aber gut, also wenn wir, also wir Hardcore-Gamer müssen uns halt überlegen. Also entweder sagen wir halt, es gibt keinen Markt mehr für mobiles Spielen, dann ist es gut, dann werden wir halt so die Smartphones in Zukunft haben. Oder wir sagen halt, es gibt einen Markt und dann ist die Vita eigentlich das kompromissloseste und geilste, was es gibt, weil da hat dann Nintendo verkackt, weil also dieses Paddle, was man noch mit dran machen kann, damit man zwei Analogstick hat, plus die 3D-Funktion, die eigentlich keiner will. Und wenn man die 3D-Funktion wegnimmt, sehen halt, ist halt technisch veraltet, der 3DS. Obwohl, ich meine, ich habe es ja, weiß nicht, ob du es gespielt hast, Oscar, hast du das Resident Evil mal gespielt?
Ja, kurz, aber nur kurz, ja, ganz kurz, weil ich muss es ja gleich Hannes geben.
Ja.
Und weil der es getestet hat und
sieht natürlich gut aus.
Das ist schon lecker. Ja. Also optisch finde ich, ist das wirklich so die Referenz auf dem 3DS. Also das ist schon ziemlich geil, wenn jetzt alle Spiele so herkommen. Vielleicht habe ich kein Problem. Aber stimmt schon, also die Vita hat schon einfach mehr Power.
Also, ja, aber es ist halt komisch, weil da kamen gerade ja auch die japanischen Zahlen wieder. Da ist gerade der 3DS wieder auf knapp über 90.000 hochgeschossen letzte Woche. Weil halt diese Freundin-Simulation, die es New Love Plus von Konami gekommen ist. Mhm. Aber ich sag mal, das kaufen, die Vita ist auf, glaube ich, 12.000 runtergefallen.
Vermutlich wieder schlechter als die PSP.
Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber die PSP verkauft sich da immer noch. Gut, die PSP unter den Neuerscheinungen sind halt wirklich so viele PSP-Titel immer noch. Und ich denke mal, dass jetzt, weil der 3DS war eigentlich die letzten Wochen auch in Japan so ein bisschen nach dem Meisterschaft wieder abgeflaut, so war runter auf 65.000. Und auch der wird sich dort nur verkauft, sag ich mal, mit diesem New Love Plus, weil es ja einfach für den DS nicht mehr angeboten wurde. Mhm. In Japan funktioniert das halt irgendwie noch, da funktioniert aber auch die PSP noch.
Ja.
Und Westen wird sich zeigen, wie die Vita da so wirklich ankommt.
Ja,
also ich würde es hoffen, weil technisch ist es wirklich ein geiles Stück Hardware.
Ja, vor allem, du hast halt wirklich erstmal vom Start weg her hast du keinen Mangel an Spielen, auch die ganzen PSP-Spiele, die du dir noch runterladen kannst. Ich habe mir zum Beispiel noch für 6,99 € mir Patapon runtergeladen, also PSP Essential, weil der Alexander Kappan, der Kappi früher, davon immer so geschwärmt hat bis zum Umfallen. Und der hat das ja immer im Büro gespielt und hast ja immer diesen Ohrwurm gehabt, weil Patapon. Und ich meine, wenn du so ein Library hast und die Spiele halt so alle unter 10 € und so, also jedenfalls die älteren, dann du fällst nicht in diese Falle, fand ich so, wie die ersten 2-3 Monate mit dem 3DS, wo du eigentlich überhaupt gar nicht wusstest, was du mit dem Ding machen solltest, außer Face Rider.
Also, und auch das spielst du nur 10 Minuten.
Ja, aber da gab es ja wirklich gar nichts. Und wenn du jetzt nicht unbedingt Zelda haben wolltest, weil du eben vielleicht kein Zelda magst, dann kannst du sagen, hast du 6 Monate lang 3DS gehabt, ohne alles.
Und davon nur 10 Minuten Face Rider das gespielt.
Ja, und dann kam halt Super Mario 3D Land und dann ging es halt langsam los, aber da muss ich sagen, da habe ich jetzt bei der Vita ein paar mehr Sachen, wo man so ein bisschen gespannt drauf ist. Wobei ich sagen muss, es gibt viele, die sagen, die Vita könnte jetzt voll der Burner werden, wenn eben das Call of Duty kommt. Weil sie immer sagen, Call of Duty ist halt einfach so übergeil und das ist halt so ein starker Name im Westen. Ich bezweifle das ein bisschen, dass die Leute, die Call of Duty spielen, sich deswegen auch jetzt eine Vita im nächsten Herbst holen werden, weil ich nehme mal an, die Leute, die jetzt Call of Duty spielen, sind halt Xbox 360 PS3 Besitzer oder so und die werden auch weiter Xbox 360 oder PS3 Call of Duty spielen, weil die wollen
nicht. Ich fand nicht so Shooter, also solche Shooter, solche schnellen Shooter, war für mich nie ein Handheld-Genre, sag ich mal.
Aber es würde halt gehen.
Klar, funktionieren wird es und wenn man natürlich auch hier jetzt Revelation angeht mit zwei Analog-Sticks, klappt er dann ja auch wunderbar. Aber ob ich ein Call of Duty darauf erleben möchte, Und gerade dann halt Multiplayer.
Ja, wir wissen ja alle, der typische Call of Duty-Spieler ist amerikanisch und ungefähr 14 Jahre alt oder 12 oder 13. Und ich meine, natürlich muss das für die schon vielleicht reizvoll sein, auf dem Schulhof einfach ihr Call of Duty weiterzuzocken.
Ja, aber also, abwarten. Also ich bin da gespannt drauf, wie sich ein Call of Duty, wenn es dann kommt, verkauft wird.
Ich kann mir das aber schon gut vorstellen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ja, meine Eltern sind aber mit mir früher einfach viel unterwegs gewesen. Und da war es immer ganz geil, im Gameboy dabei zu haben. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Kinder sagen, oh, dann kann ich Call of Duty auch unterwegs spielen.
Ja.
Und dann ist es für die Jüngeren auf jeden Fall, denke ich mal, schon sehr reizvoll.
Ja, aber ich sag mal, so unterwegs wirklich ein Multiplayer-Gefecht anzufangen, weiß ich nicht. Also ich bin da etwas skeptisch, ob das so wirklich das Gelbe vom Ei ist.
Ja,
auch mit dem Eis. Und selbst weil zu Hause wäre das dann wieder was, weil es ja halt, weiß ich nicht, also ich bin für also wirklich solche schnellen Shooter.
Habt ihr mal gesehen, das iOS-Spiel für Mass Effect, was jetzt rauskommen wird? Das sieht ja auch ziemlich geil aus. Also Mass Effect, irgendwas oder...
ich dachte, das wäre nur so ein Promo-Ding eigentlich. Irgendwie so, ja, irgendwas freischalten, die Vollversion kannst. Außerdem mangelt es iOS-Gerät, nein.
Nee, das ist ja von denselben Leuten, die auch das Dead Space für iOS gemacht haben. Was sehr geil aussieht und das Mass Effect sieht auch sehr geil aus. Du spielst ja dann so eine Art Allianz-Soldaten, der dann da irgendwie sich da durchballert. Und das soll ja auch wieder Einfluss haben auf diesen Galaxy Conquer-Modus oder so. Also da sollst du wieder irgendwelche Boni haben oder sonst was. Es ist auf der einen Seite arschig, weil EA das wieder auf die Art schafft, mir wieder noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf der anderen Seite finde ich dieses so plattformübergreifende immer geil, dass du dieses Gefühl hast, nicht mehr dieses Isolierte, sondern dass wenn ich dieses iOS-Spiel spiele, dass ich dann auch was davon in meinem richtigen Mass Effect 3 habe. Und wenn es auch nur wieder 3% bei der Galaxis-Eroberung ist, diese Verbindung finde ich cool.
Also das ist eine schöne Idee, aber ich finde also die anderen Aktionen dieser Rumstand viel, viel geiler. Diese GPS, Geocache, Space-Sachen, wo sie die Mass Effect-Copies mit Wetterballons durch die Atmosphäre segeln lassen, finde ich sehr geiles Marketing.
Den Quatsch gab es doch schon mal bei, was war das? War das ein Halo oder ein Gears of War
also
oder Fable, wo das auch so... Fable war das, glaube ich. Genau, Fable. Da gab es ja auch dieses iOS-Spiel, wo man irgendwie Geld sammeln konnte.
Bei Fable nicht nur an diesen Münzplayer da oder
so. Genau, aber da wurden auch irgendwelche Geocache-Daten und dann konnte man irgendwo ein Fable-Spiel ausprobieren.
Also bei Forza hatten sie ja auch mit Koordinaten welche so irgendwo versteckt, vergraben, was auch immer. Oder war das nicht auch bei einem Spiel, wo sie wirklich was so wirklich vergraben haben?
Ja, genau.
Also schon auch schon vor Forza 4, weil Forza haben so
aus was Fable war das, Fable 3 war das.
Haben sie könnte sein, schon vergraben, ja.
Oder in den 80ern haben sie E.T. vergraben, da irgendwie 20.000 Stück von.
Ja, war unfreiwillig.
Nee. Ja, ich finde sowas von der Idee irgendwie ganz cool. Das gab es, glaube ich, auch schon. Das war, ja, bei Fable, da waren das diese, da hattest du aber im Spiel, glaube ich, nichts davon, da konntest du. Aber genau, bei Dead Space gab es ja dieses unsäglich schlechte Xbox Live Arcade-Spiel, dieses Dead Space Ignition hieß es, glaube ich, wo das so eine Art Comic-Roman
war. THQ doch auch für, die hat doch auch eine Zeit lang so versucht, für Red Faction irgendwie so vorher was, so ein Arcade-Ding und ein.
Ja, genau.
So, immer so ein Arcade-Ding und ein Voll-Ding
genau. zu machen. Aber das war ja bei denen dann dieses.
Aber die waren nicht in
einer Dual-Shock-Shooter da, dieses Red Faction Armageddon oder wie das. Nee, das. Keine Ahnung. Das war super Schrott. Und ich meine, bei Dead Space war es halt noch schlimmer, weil es halt wirklich ein super langweiliger interaktiver Roman war mit Puzzle-Elementen, die keinen Spaß gemacht haben. Aber allein die Tatsache, dass wenn du das gespielt hast, oder ich glaube, es hat gereicht, das irgendwie eine halbe Stunde anzuspielen, und dann hast du bei Dead Space 2 am Anfang wieder so bekommen, dieses so, du hast was gespielt, kriegst hier einen Plasma-Cutter und sonst was. Zieht bei mir immer. Also ich finde auch bei EA das immer so schön, diese Querverlinkung.
Ja, das
finde
ich auf den Spielen, aber was ist bei Mass Effect 3 und Kings of Amalur.
Ja, genau.
War vorher hier Dragon Age und Mass Effect 2. Und
Dead Space
auch. Sowas, wenn es auf derselben Plattform ist, spricht mich eher an.
Ja.
Aber dass ich halt auch noch so quasi auf meinem Mobilgerät irgendwie noch so spielen muss, auf dem Handy spiele ich nicht gern.
Ja. Aber ich habe auch die Mass Effect Demo, wie gesagt, mir mal kurz angesehen und ich bin ja wirklich ein großer Mass Effect Fanboy und für mich war das alles einfach viel zu geil. Ich hatte so einen zu geilen Awesomeness-Überfluss in der Demo, dass ich das Gefühl hatte,
das ist kein Ausfluss. Also
genau, ja, das sind zu viele Orgasmen, die ich in kurzer Zeit habe und ich will mir das für den richtigen Sex aufheben und das ist echt eine, also
wie gesagt, ich bin da kurz mit Shepard rumgerannt und mit dem Admiral und ich habe dann gesagt, so, das ist mir alles zu geil, ich muss jetzt noch 2 Wochen warten, ich höre sofort wieder auf mit der Demo, weil boah, also wenn das in dem Spiel wieder so drin ist, so epic, so gescriptet und
hast du bis zu der Stelle gespielt, wo man dann in diesen Flieger einsteigt und es dann schwarz wird?
Nein.
Nicht mal so.
Ich hab gespielt, bis das Haus explodiert und Shepard so kurz von so einer Druckwelle weggestoßen wird. Ich hab 2-mal geschossen oder so und halt wieder aufgehört, weil es sah, die Atmosphäre war geil, die Zwischensequenzen waren geil und so. Aber ich bin noch niemand mehr, ich will noch nicht überzeugt werden von Mass Effect. Ich
weiß natürlich gar nicht,
wer da draußen noch überzeugt werden will. Und dann finde ich so eine Demo doof. Dann sollen sie mir eine Demo machen, die irgendwas zeigt, was im Spiel nicht drin ist oder so.
Hast du den Koop ausprobiert?
Also nee.
Auch nicht, ne?
Auch nicht, nee.
Aber wie gesagt, er funktioniert. Und ich finde ihn toll.
Wenn du
Bock hast, definitiv wäre ich dafür.
Ja, ich spiele bloß nicht. Aber
okay. Schade.
Ja, nein, vielleicht schaffen wir auch mal Syndicate Koop, aber es ist halt. Ich habe jetzt seit 3 Tagen Syndicate entwickelt. Ich finde es ziemlich cool, aber wie gesagt, diese Cyberpunk-Zukunftssache hat bei mir immer einen Stein im Brett. Macht sehr viel Spaß. Ich finde es grafisch, Syndicate, finde ich eine ziemliche Bombe. Auch wenn halt, wie gesagt, dieser Gloom-Effekt halt manchmal so ein bisschen übertrieben ist. Sieht halt wirklich ein bisschen aus wie Battlefield 3, aber ist auf alle Fälle eine überzeugende Sci-Fi-Welt. Ich finde es auch recht anspruchsvoll, wie gesagt, wir haben da nicht gelogen. Also man muss da wirklich schon ab und zu mal ein bisschen taktischer vorgehen oder ein bisschen defensiver und wirklich mehr gucken, wie man die Spezialkräfte einsetzt oder was man so in der Umgebung. Es gibt immer sehr viel in der Umgebung, was du hacken kannst, was dann Einfluss hat auf die Deckungsmöglichkeiten und
so weiter. Ich war hier der Einzige, als wir die Debug-Version gespielt haben, der dieses Hacken einsetzen wollte. Der Rest wollte einfach immer nur mit Waffen und los und sofort alles selber töten.
Ja, was ein bisschen komisch ist, sind so diese, es gibt so sowas wie Selbstmord oder sowas, das ist halt im normalen Spiel, kannst du es halt sehr recht selten verwenden, weil halt einfach zu viele Gegner da sind. Das bringt halt nicht viel klar, kannst du.
Ja, die müssen ja auch diesen Chip drin haben. Ja. Das hast du noch diese Abspaltung zwischen armen Säulen, die halt keinen Zugang zum Netz haben, dann die Standardgechippten, dann diese Elite-Gechippten.
Wobei ich sagen
muss, diese schöne Grafik,
die sie da. Ja, diese Syndicate-Welt ist, finde ich, für mich ein bisschen schwachsinnig, weil klar, erstmal, es orientiert sich an dem Spiel von 1993, was auch den Zynismus angeht, dass halt sozusagen normale Menschen oder so da einfach nur so Kanonenfutter sind. Also ich meine, du bist da ein Agent, der eigentlich dann nur so einen anderen Typen den Chip rausnehmen soll, aber dann läufst du da fest durch einen U-Bahn-Waggon und der Typ, der vor dir ballert erstmal alle, die da Zivilisten einfach ab. Geht einfach durch und erschießt die hin. Das ist auch so, okay, cool, ja, fühle mich jetzt nicht so ganz so wohl mit, weil es einfach so unnötig ist. Klar, dass auf der anderen Seite halt fragst du dich immer, wer lässt sich denn da, haben wir doch bei Deus Ex gelernt, wer lässt sich denn da freiwillig so ein Chip einbauen, wenn es andere Leute gibt, die sofort per Fernbedienung mich dann in Selbstmord treiben können. Also ich wäre der Letzte, der sich so ein Chip einbauen lassen würde, weil ich Angst hätte, da kommt so ein Spaß-Agent vorbei und macht so auf Selbstmord und dann...
Nur weil ich gerade in seinen Plan passe.
Nur weil ich gerade irgendwie in seinem Weg bin. Ja, also, nee, also das... naja, okay, aber es ist halt... überhaupt nicht, es ist halt so das Anti-Deus Ex. Deus Ex war halt so, viele Lösungsmöglichkeiten, viel Reden, viel taktische Möglichkeiten, verschiedene Lösungswege, das gibt's halt alles da nicht. Das ist ein straightforward Shooter, aber der Shooter ist an sich halt gut. Also du hast halt das Gefühl, du hast einen taktisch herausfordernden Shooter, der nicht zu leicht ist, der Spaß macht und das Ganze sieht ganz gut aus. Ja, und dann habe ich ein bisschen Koop gespielt und das macht halt immer Spaß, weil mir halt Koop immer nur als einziger Multiplayer Spaß macht. Und
hattest du vorher nicht die Demo gespielt?
Ja.
Und wie fandst du die?
Ja, die fand ich nicht ganz so gut, aber es läuft auch nicht gut. Also das kann aber auch an meiner Internetverbindung liegen. Es hat ein bisschen geleckt, aber
ja,
ich finde, man muss ein bisschen das normale Spiel spielen und den Singleplayer, um dann so ein paar Sachen mitzubekommen, wie sie funktionieren. Und dann fand ich jetzt den. Ja, ich fand, was ich gut finde bei dem Koop-Spiel ist, dass man halt relativ eng beieinander bleibt als Gruppe durch die Checkpoints, wo man immer wieder zusammenfinden muss, bis man weiterkommt. Und ich finde es halt zum Beispiel ganz gut, dass man halt sehr stark darauf angewiesen ist, dass die Leute sich gegenseitig heilen.
Ja, wir hatten als die Demo haben wir darüber auch im vorigen Podcast gesprochen und daran hat es mich halt sehr an so ein typisches Online-Rollenspiel. Du musst als Gruppe zusammenarbeiten, jeder hat seine Rolle, hast ja mehrere aus zur Auswahl und jeder muss sich auch ein bisschen an seine Rolle halten, weil sonst hat das Team spätestens bei diesen, wenn da Sergeants oder stärkere Bossgegner kommen, wird's, wenn du Pech hast, aufgerieben und das war's. Ja.
Genau, vor allem, wenn alle vier tot sind, genau, eben, dann ist vorbei. Und du kriegst ja auch Punkte dafür und sowas, dass du Leute heilst. Also ich finde halt, das ist halt, du hast das Gefühl, du spielst wieder mehr mit ein bisschen normalen Menschen, die daran interessiert sind, das Ziel zu erreichen und alle am Leben zu erhalten. Und das schafft so ein bisschen mehr Kameradschaft als so ein Spiel, wo wenn du stirbst, dann wieder respawnst oder sowas automatisch. Das ist halt, ja, also ich fand den Koop wirklich mal ganz erfrischend kooperativ. Also, aber ich denke mal, der von Mass Effect wird in die ähnliche Schiene gehen, muss halt nochmal ein bisschen besser sein. Aber
ja, deswegen, da war es so, es müsste gut ist wie bei Online-Spielen immer, da deswegen will ich da jemanden aus meiner Freundesliste haben, mit dem ich das spreche und nicht public. Weil das hab ich in der Demo halt gehabt und es war schrecklich. Als ich dann halt mit zwei Leuten aus meiner Freundesliste das halt geklappt hat über Party und so. Fand ich es weitaus besser dann. Also deswegen, wie gesagt, funktioniert. Für den ersten Durchlauf werde ich auch den Koop-Weg wählen. Du sollst ja beides machen können. Du kannst den Koop-Weg, um diese Galaxy-Conquer-Modus da die 100% zu schaffen oder so, oder du machst es Single. Ja. Nur für den Anfang, wenn halt viele spielen, will ich halt, okay, hier, du kommst her, wir machen jetzt Koop. Mhm. Ersten, zweiten, wenigsten. Ich will es auch nochmal beim zweiten Durchlauf, den ich mir diesmal fest vornehme, wirklich dann halt alleine. Aber dann wird wahrscheinlich auch von vielen abgeflacht sein und die Server wahrscheinlich eher leer sein.
Was ich ein bisschen irritierend fand, war halt, dass du bei der Demo am Anfang ja auch so deinen Namen auswählen kannst und dann so entscheiden kannst, wen du da geopfert hast und so. Und dann gingst du einfach los. Also ich hoffe, die haben halt für die Demo, was natürlich Sinn macht, komplett rausgenommen den Spieleimport.
Der ist für die Demo halt draus,
meinst du? Ja, eben, weil ich habe da nicht umsonst so mein
Es gibt ja schon wieder bei den Achievements-Liste, spielst zweimal durch oder beende das Spiel mit einem importierten
Anstand.
Dann kriegst du dieses Long Service Metal da. Also das ist auf jeden Fall wieder drin.
Und da frage ich mich halt wieder, ich habe bei Mass Effect auf der Xbox zweimal durchgespielt und beim zweiten Mal irgendwie perfekt und beim ersten Mal nicht so perfekt. Beim ersten Mal sind ja bei mir drei Leute gestorben und beim zweiten Mal halt keiner. Das zweite Mal war halt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und welche Daten er dann nimmt von dem
zweiten Zur Not, den du nicht willst, kopierst, verschiebst du ihn kurz
auf den Spielstand. Nein, das ist ja derselbe Spielstand. Das ist ja derselbe Spieler. Wenn du das bei Mass Effect
du hast das mir gemessen, okay.
Ja, das ist dann spielst du ja mit demselben Shepard weiter, mit demselben
Werten. Vielleicht wird dann sich dann eine Auswahl kommen.
Ja, mal gucken. Das sind so Probleme, diese Mass Effect-Spieler im Inneren umtreibt. Ja, Oscar, bei dir? Was alles klar so? Jetzt freust du dich schon auf Al-Surat Wrath?
Ja, ich habe gehofft, dass das schon ein bisschen früher kommt.
Ja.
Kam irgendwas rein, schade. Dafür habe ich einfach beide mit Domain gezockt.
Ja.
Auf den ich eigentlich auch ziemlich Bock hatte. Einfach aus dem Grund, weil es mal wieder so ein storygetriebener Shooter ist. Und davon gibt es ja eigentlich relativ, was heißt weniger, aber fand ich ganz geil. Vor allem, weil es auch eben so japanophil ist.
Und schon wieder Sci-Fi. Aber ist das für dich nachher japanophil? Weil ich finde, das wirkt für mich jetzt so ganz krass auf westlich getrimmt. So auf so
iRobot und sowas.
Soll es ja auch. Also die Entwickler haben ja auch bei der Präsentation bei Sega damals gesagt, dass es auf jeden Fall das Genre auch so gewählt ist, um eben in den westlichen Markt besser anzukommen. Und auch vom Spieldesign her merkt man auch, dass sie es wollen. Aber ich selber empfinde es immer noch als japanisches Spiel. Also so in seinem Inneren ist es, im Kern ist es immer noch so irgendwie sehr japanisch,
finde ich.
Einfach wie die Charaktere miteinander reden, wie sie miteinander umgehen, was sie sagen und so. Das ist so, finde ich, da kommt so ein bisschen, klar, so ein bisschen klischeehaft westliche Tugend irgendwie hinein, aber trotzdem kommt mir das, wie gesagt, die ganze Zeit immer noch japanisch vor.
Also mir geht es ja auch noch so, und zwar, ich habe dann nur die Demo gespielt, beziehungsweise dir gestern kurz über die Schulter geschaut. Und zwar, in der Demo gibt es ja auch diese zweite Mission, was in der Demo die zweite ist, dieser Roboter, der so mit diesem französischen Akzent spricht. Das, finde ich, ist so ein typisch japanischer, extravaganter Charakter, den sie geschaffen haben. Ich glaube, sowas würde einem westlichen Entwickler, glaube ich, nicht unbedingt auf die Idee kommen, so einen Charakter zu schaffen. Ein Roboter mit dem
französischen Akzent. Entschuldigung. Kurz ein Break nochmal von Binary Domain, nochmal zurück auf Mass Effect. Was ich schon wieder nicht so geil finde jetzt, ist, dass ich von vornherein weiß, dass es wieder ein Crewmitglied gibt, was ich mir jetzt kaufen darf, wenn ich mir nicht die Special Edition hole. Weil bei Mass Effect 2 war es ja noch so, dass du sozusagen durch deinen Early Pass oder durch halt den Code hast du ja den Said oder so. Der war zwar auch völlig überflüssig und hat ja dann nur irgendwie drei Sätze gesagt und war jetzt auch nicht so die Bereicherung, aber der war halt mit dem First Pass mit dabei. Und jetzt ist es ja wohl so, dass es ein Crewmitglied gibt, was ja auch schon weil ja bestimmt bei uns auch in den News schon halt völlig gespoilert worden ist, dass es ein, wer jetzt nicht hören will, wegschalten.
Nein, wir haben es immer rausgelassen, was es ist für ein...
Ja, dann war XYZ-Charakter hingeschrieben.
Ah,
wenn man da mal rausfinden wollte, wer es ist, musste man auf die Quelle klicken.
Okay, ja, also dann brauche ich es ja nicht sagen. Obwohl es natürlich auf der Zunge bringt.
Nein, muss sagen, Spoiler kurz.
Nein, ich will ja nicht spoilern, aber wer so weit gekommen ist. Aber ich finde es halt blöd, dass man sich den halt wieder eben kaufen muss für 800 Microsoft Points, auch als Normalkäufer der normalen Version, weil so habe ich das verstanden, dass der
also halt bei das der... Also nur in der Collector's Edition
kostet. Ja, genau.
Weil das halt, finde ich halt, die überlegen nicht, das wäre sowieso die Version, die sich die Fans kaufen. Problem, die ist fast ausverkauft.
Ja, und Problem ist auch, dass ich da, wie gesagt, das kostet 89 Euro oder so, also schon habe ich mehr, also 90 Euro.
74 oder 80, ja, also 80 so in dem Dreh, das, also es sind jetzt wirklich und angeblich schwer zu bekommen mittlerweile.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob Amazon oder Siri noch irgendwas rumliegen haben.
Ich find's schade, dass das ärgert mich, ehrlich zu sein, weil ich bin ja ein Mass Effect Fan, aber ich will auch nicht die Collector's Edition kaufen, weil was soll ich mit so einer Lithografie von der Normandy oder so, die steht nur rum, ich will auch keine irgendwelche Waffen haben extra, das normale Spiel reicht mir eigentlich.
So aber digitale Items sind
hasse ich,
aber selten irgendwie, ja, was ich sie als wertig
die goldene Kanone oder sowas, wie bei Just Cause oder so.
Das ist halt, solche Sachen sind meistens so, wäre cool zum Freischalten im Spiel, ja, wenn ich hier halt irgendwas erreiche, irgendwas schaffe.
Oder ich meine, jeder Mass Effect-Spieler, der wird doch einfach die komplette Crew haben wollen und da eben auch mit diesem Crewmitglied. Und das heißt eigentlich so fast für jeden irgendwie, der die Normalversion kauft, eben gleich nochmal 800 Microsoft Points ausgeben für XYZ. Mhm. Und das fickt mich ein bisschen an. Aber zu Binary Domain nochmal zurück.
Mich stört es übrigens nicht, weil mir ist es egal. Aber ich bin doch nicht so ein Hardcore Mass Effect. Ich finde es sehr cool. Ich mag die Marke einfach an sich. Mich stört es jetzt nicht, wenn man da halt irgendwas dazukommen kann. Mein Gott, interessiert mich nicht. So wichtig kann es nicht sein, wenn es vorher nicht drin war.
Ja, weiß ich nicht.
Behaupte ich jetzt.
Ja, also, ist halt eine Sache.
Also, ich meine, Said
ist halt eine Glaubensfrage, ob du den abnimmst, dass das halt nicht rausgeschnitten wurde, sondern halt wirklich danach entwickelt wurde. Oder ob du halt wirklich glaubst, dass sie halt was rausgenommen haben.
Ja, ich finde es halt doof. Also, ich meine, eine Collector's Edition finde ich ja gut, wenn die so Sammlersachen dabei hat und sonst was, aber dass sie von vornherein sagen, du hast ein Crewmitglied, was du nochmal extra dazu kaufen musst, weil das ist halt so normal. Mass Effect ist wie bei Mass Effect 2, du hast am Anfang so deinen Crew-Überblick mit den ganzen Leuten und dann ist halt ein Feld grau. Das stört mich schon. Ich finde halt eins Graues. Ich will alle haben. Ich will, wenn ich am Ende des Spiels möchte ich da irgendwie mit voller Mannschaft.
Das ist halt so, als wir hier Soul Calibur zum Vorspiel hatten. Und ich auch so nichts gefragt, warum sind da noch vier oder drei Plätze frei? Wer sind das? Musst du nur freischalten? Ja, nee, das ist für DLC.
Ja.
Das ist halt auch so eine Präsentationsfrage. Ich finde es so ungeschickt, wie sie es rüberbringen. Dass sie es mir anbieten.
Das ist ungeschickt, das war Absicht.
Ja, aber.
Die wollen doch auf die Nase drücken, dass es da noch was gibt. Ist nicht so, dass sagen,
oh, das kann man aber
verdammt, halt, das haben wir jetzt aber
ja, schlecht gesagt. Bei den meisten ruft es negative Gefühle für. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Impuls, um jemanden zum Kauf zu bewegen. Indem du ihm halt knallhart sagst, das fehlt noch. Das finde ich ist so aus, sag mal.
Ja, vor allem nachdem du gerade 50 Euro für das Spiel ausgegeben hast.
Eben.
Und dann erzählst du so, sagen, so wie, hey, guck mal hier.
So alles kommt gar nicht.
Ein graues Feld. Was machen wir jetzt?
Genau, kaufst du ein Auto und so, und dann sind nur drei Sitze drin, ja.
Ja, vier kannst du ja noch kaufen.
Hier, und das Lenkrad kostet 100 Euro.
Ja.
Es ist halt, sie müssen es, wenn sie damit mehr Erfolg haben, geschickter machen. Es ist ein freibleibendes Angebot. Hoffe ich,
weil das ist ja nicht so rausgeschnitten ist. Wir waren mal kurz bei Binary Domain, da interessiert mich eine Frage, und zwar diese ewige Diskussion mit deinen Teamgefährten, was ja so ein wichtiges Element ist.
Das Vertrauenssystem, meinst du?
Ja.
Kann man da was falsch machen?
Also ich denke mal, also bei mir wäre das immer so, ich würde immer haben wollen, dass immer alle so total glücklich mit mir sind, alle mich total super dufte mögen und damit mein Team so, weißt du, auf 100% ist.
Ja, ich fände es aber mal eine krasse Idee, wenn du am Ende alleine bist, weil du alle vergrault hast. Das finde ich nur als spielerisches Experiment, so ein Ende mal zu haben, finde ich interessant.
Ich frage mich nur, gibt es bei Binary Domain so irgendwie Situationen, wo du sagen musst, du musst dich entscheiden, so inzwischen, mag ich gehen oder mag ich dir, ne? Ich will jemand sein, ich bin so harmoniesüchtig. Ich will, dass mich alle mögen. Dass wir eine dufte Gruppe sind. Weißt du? Ich will nicht so, dass ich dann irgendwann sagen muss, so irgendwie, ja, hier, der ist ein Arschloch und mit dem rede ich nicht mehr. Und dafür mag mich die Tussi dann ganz doll. Also gibt's eine Möglichkeit, dass man so immer alle glücklich macht und dass immer alle so voll meine Homies sind?
Ja, das kann ich beruhigen, das gibt's, das geht. Ah, okay. Muss aber dazu sagen, bei diesem Vertrauenssystem ist auf jeden Fall eine nette Idee. Bloß es ist ein bisschen problematisch, einfach aus dem Grund, es gibt durchaus so eine Gespräche, wo man zwei Charaktere vor sich hat und beide fragen einen etwas. Man muss eine Antwort geben und den einen, der sozusagen sinkt dann das Vertrauen und bei dem anderen steigt es dafür. Da muss man sich halt schon für eine Person entscheiden. Allerdings ist es meistens so, wenn man jetzt im Kampf total auf die Kacke haut und immer gute Schüsse platziert, dann steigt einfach bei allen konsequent immer das Vertrauen.
Respekt!
Oh, krasser Schuss! Du bist nicht umsonst der Survivor! Also sowas hört man da regelmäßig. Und deswegen ist es eigentlich bei den Gesprächen fast nicht so wichtig, dass man da den Vertrauenslevel hochkriegt. Dazu kommt einfach noch, hatte ich so das Gefühl, ohne das jetzt abzuwerten, im Grunde braucht man es am Ende auch nicht, weil wenn man ein guter Spieler ist, ist man meistens vorne an der Front und ballert die ganze Zeit alleine einfach alles weg. Und dann sind einfach die Mitspieler irgendwie eine nette Deko, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass man die unbedingt brauchen, weiterzukommen. Man würde es theoretisch auch alleine schaffen. Bei den großen Bossgegnern ist es vielleicht eine andere Frage. Da ist es ganz gut, aber ich meine, diese Charaktere sind sowieso bestrebt zu überleben. Es ist ja nun nicht so, wenn die jetzt ein geringes Vertrauen haben, dass sie bestimmt sagen, nö, mein nicht.
Ja, nee, scheiße.
Nämlich halt einen Kopfschuss im Kopf. Ja. Also, die kämpfen ja trotzdem um ihr Leben. Ja, also so ist nicht. Bloß, die gehen einfach dann, die folgen nicht deinen Befehlen, wenn du welche gibst. Aber ich hatte im Spiel so selten, also das kann ich wirklich an einer Hand abzählen, wie oft ich einen Befehl gegeben habe, so nach dem Motto, greif jetzt an, geh in Deckung, formiert euch neu oder irgendwie sowas in die Richtung.
Das ist natürlich mein Telefon, was soll sonst sein? Also, ist ja klar.
Wir machen einen Podcast.
Und der Telefon ist auf Maximum.
Schafft es nicht, das Handy lautlos zu stellen.
Nee. Ist egal. Aber eine Frage, die ich immer habe bei Koop-Spielen, nicht Koop, aber bei so Spielen, wo man mit einer größeren Gruppe unterwegs ist, wie hilfreich sind diese Typen überhaupt? Hast du eigentlich das Gefühl,
dass die was bringen?
Das habe ich eben versucht, ja schon anzudeuten. So, im Grunde habe ich das Gefühl, ich könnte es auch alleine reißen.
Ja, es ist nett, dass die da sind, aber ich schaffe das auch alleine.
Ja, eben, das hat man ja oft. Also ich meine zum Beispiel, ich würde sagen, auch bei Mass Effect im Grunde, jedenfalls bei Mass Effect 2 im Grunde, habe ich die Kohlen aus dem Feuer geholt.
Also, ja, man fühlt sich schon als Hauptheld. Also ist ja auch gut so. So soll es ja auch sein. Aber man könnte ja schon ein bisschen stärker dieses Gefühl hervorbringen, dass man tatsächlich in einer Gruppe unterwegs ist und aufeinander angewiesen ist. Wie jetzt hier bei Syndicate im Koop, was ihr von meinte.
Also zum Beispiel bei Gears hat man ja auch mal so den Eindruck, also was ich witzig finde, ich überlege gerade, ob es Spiele gibt, wo man sagen kann, man hält sich selber ein bisschen zurück,
aber trotzdem schaffen die was.
Call of Duty, da rennst du hinterher und hast das Follow. Das ist das Follow nur über den.
Ja, aber die Trigger werden von dir ausgelöst. Also
ja, Grunde, schon.
Wenn du nicht was machst,
aber dann es ist halt nicht weiter.
Es ist noch nicht so, dass, also ich habe auch noch, spontan fällt mir keine Szene ein, wo mich jetzt wirklich automatisch ein Teamkamerad mal gerettet hat, die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Also durch die normale KI, die er hat. Und nicht durch ein Skript oder so, dass ihm was vorgegeben wurde. Dass er jetzt in dem Moment vor dich springt, die Rakete abfängt und du überlebst.
Weil das Lustige ist bei Skyrim, einige fummeln jetzt schon wieder am Ausschalter rum, dass halt die Gefährten, die du manchmal dabei hast. Und es gibt ja gerade so die Magiegefährten, ja, also die man zum Beispiel in Riften ist. Ein so ein Typ, der magiebegabt ist und dich dann begleitet für 500. Die sind extrem. Ich hab schon erlebt, dass der alleine einen Drachen umgebracht hat. Ich stand nur so daneben. Und dann habe ich dann diese blöde Schattenmähne, dieses blöde Pferd da, ja, das kämpft ja auch mit dem Drachen. Also ich habe so erlebt, dass der Drache einfach von alleine von denen umgebracht worden ist. Weil ich gerade irgendwo zu weit weg war und da hatte ich auch noch nicht Drachenfall. Das heißt also, die meiste Zeit, ich habe bloß immer nur gesehen, seine Energieanzeige oben, er flog da so rum und der Magiergefährte immer so zu, 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 zu und die Energieanzeige ging immer mehr zurück, bis der Drache einfach vom Himmel fiel. Und,
aber das stimmt, ich hatte bei Skyrim auch immer, also wenn es ging, immer einen Gefährten dabei.
Diesen,
und ich hatte immer das Gefühl, dass er mir was bringt.
Ja, ganz genau.
Ich gar nicht.
Und du hast auch manchmal das Gefühl, so in manchen Situationen kannst du dich auch mal zurückziehen und die kommen dann schon alleine ganz gut klar.
Ja, genau.
Jedenfalls zum Beispiel gerade die Magiegefährten. Also die anderen, die so mit Schwertern dann zu kämpfen, die sind wirklich meistens sinnlos, vor allem, weil du die meistens mehr triffst, weil gerade so, wenn so ein Gemenge ist, so mit 3-4 Gegnern, dann kriegt ihr auch mal ein Schwert ab und
das
so.
Das war bei mir der Fall, gerade weil ich halt auf Magie sitze und später halt auch die Feuerzauber mit Flächenschaden eingesetzt habe, weil es ja meistens 3-4 dann kam und ja, der rennt rein, ja super. Muss ich jetzt warten, bis er stirbt,
Aber gerade so bei den mittelschweren Gegnern oder bei den einfacheren Gegnern, die renn ich so drauf zu und will den Schwerthieb geben und dann hat der schon mit so einem Blitz den weggedonnert, ja? Und du denkst so, ey, lass mir
doch mal
ein bisschen was will ich auch machen, ja? Und das fand ich halt so, das hast du so selten in Spielen, dass du das Gefühl hast, dass deine Mitstreiter irgendwie auch irgendwas gebacken bekommen. Du hast ja immer zwei Elemente. Du hast zum einen das Gefühl, dass die ganzen gegnerische KI sowieso die Mitstreiter nie ernst nimmt und das Feuer immer auf dich konzentriert. Also auch, ich glaube auch Mass Effect 2 war so, auch gerade so diese ganzen, die Kollektoren und sowas, wenn ich mich nicht irre, die haben immer auf mich geschossen. Also sie haben sich auch immer auf mich eingeschossen, ja. Also sowas von wegen, so dass sie auf andere geschossen haben.
Selten. Also ich habe meistens meine Mitglieder auch nur dazu benutzt, weil die, scheiße, wie heißt nochmal die,
Miranda?
Nee, ich meine die Fähigkeiten, diese Augmented oder
was? Achso, ja,
nicht Plasma. Auch nicht mal die Fähigkeiten.
Ja.
Du weißt, welche ich meine, der Rest weiß es auch.
Bloß wir wissen es wieder nicht.
Nee, weil ich halt immer halt auf Waffen gegangen bin. Die hatte diese Psi, Magiekräfte oder was auch immer. Und das waren immer so, die tragen
Biotika?
Genau, biotischen Fähigkeiten. Die tragen die biotischen Fähigkeiten für mich im Rucksack sozusagen mit. Mhm. Und ich sage nur, benutze das jetzt, damit ich aus der Deckung rauskomme und ich ihn abschießen kann. Mhm. So war es eher.
Aber dann ja, stimmt. Sie haben, du siehst, dass sie auch was machen und so, aber du hast halt immer so das Gefühl, so im Grunde bist du immer so der Hauptansprechpartner für die Gegner. so alleine, ja. Ich meine, bei Gears ist es so, dass du halt schon öfters mal siehst, wie die nehmen, die ja plötzlich auch das Kettensägen-Bajonett benutzen und was machen und so. Aber du hast trotzdem irgendwie das Gefühl, so, wenn du dich jetzt nicht auch drum kümmerst, dann bist du bald weg. So.
Naja, also,
ich stelle mir das auch irre schwer vor, so vom Balancing, das hinzubekommen, weil du kannst das Spiel auch nicht so machen, dass du als Spieler sagst so, ich gehe einfach immer ganz nach hinten. Lass meine Streiter alles machen.
Dann bist du im Strategiegenre. Ja, ich schicke meine Panzer vor. Genau. Ich bin hier der General.
Ja, man muss auch sagen,
ich bin Commander Shepard. Hast du nicht Star Trek gesehen? Picard geht auch nie von der Brücke.
Eben.
Ja, aber ich sag mal, um auf Binary Domain zurückzukommen, irgendwie so mager sich das auch anhören mag, irgendwie ist man ja doch dann dankbar, die Leute dabei zu haben. Mhm. Und man ist trotzdem auch bestrebt, immer wieder diesen Vertrauenslevel hochzutreiben. Also ich bin auch so sensibel und irgendwie harmoniesüchtig in der Hinsicht. Und man ist dann doch
froh. Die sind ja anderen Menschen auch egal.
Ja. Und man ist doch froh, wenn dann das Vertrauenslevel hochgeht. Was einfach ein bisschen dämlich ist, dass die KI manchmal so einen total unnatürlichen Laufwege hat. Du schießt auf den Feind und anstatt hinter die lang zu gehen, rennt die einfach quer durch den Kugelhagel vor die, direkt vor die Flinte.
Das hatte ich auch immer
in der Demo. Ich hab da einen Deckschutzschild. Ja, da geht natürlich aber der Vertrauenslevel direkt runter. So, kannst du nicht schießen? Ich so, ja, ich
hoffe schon. Kannst du nicht richtig laufen?
Ja, also meine Schuld ist es nicht, echt. Und das nervt dann. Dann fühlt man sich aber irgendwie trotzdem auch schlecht, wenn dann dieser dicke rote... Das
ist ja so geil, wenn du so ein Battle of Honor spielen würdest in Afghanistan und deine KI an dauernd Koran verbrennt.
Sabotage.
Das stimmt jetzt aber, ja.
Moment, ich mache uns
das ein Feuer. Das ist
nicht hilfreich.
Ich mache uns auch ein Feuer. Ja, das ist euch warm, ich mache euch ein Feuer, Jungs.
Ja. Aber es gibt
ja die ganzen Korane.
Aber es gibt ja auch... weißt du,
warte. Will jemand einen Koran
zu machen? Was auch cool ist, es gibt ja bei jedem Titel immer so irgendwie so ein Kernelement, was ich geil finde. Wie gesagt, bei Mass Effect sind es auch diese blauen Blendeffekte. Bei Forza ist es dieser reflektierende Asphalt. Und bei Binary Domain ist es jetzt zum Beispiel so die Gesichter der Figuren. Die finde ich total cool. Also die sind sehr plastisch und auch die Gefühle, die werden total authentisch einfach transportiert, weil die dir auch die Augen so zusammenkneifen, den Mund so ein bisschen verziehen und so. Und die Emotionen kommen wirklich richtig cool rüber und es ist auch wichtig, weil es teilweise auch sehr emotional erzählt wird. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe,
das ist die Yakuza-Macher, oder?
Ja, genau, Yakuza-Studio. Und es ist ein sehr storygetriebener Shooter. Gefällt mir auch sehr gut. Ich muss eigentlich sagen, am Anfang ist der Fokus auf der Story sehr, sehr stark. Es wird viel erzählt, man wird sehr detailliert eingeführt in die ganze Materie und man hat auch so das Gefühl, okay, man weiß, worum es geht und es ist wirklich so eine eigenständige Welt. Was ich dann ein bisschen schade finde, so im Mittelteil lässt es ein bisschen nach. Da wird man einfach nur noch durch die einzelnen Abschnitte ein bisschen, sag ich mal, gescheucht. Und da fehlt mir dann so ein bisschen dieses Erzählerische. So. Mhm. Aber das kommt am Ende wieder, da wird man wirklich entschädigt am Ende. Ich habe es ja dann nochmal durchgespielt, das Teil gestern. Und am Ende wird man nochmal wirklich entschädigt durch das Finale, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool gemacht. Es hat auch mal noch so ein, zwei Überraschungen drin. Und da hat es sich dann schon wieder gelohnt. Da kann man auch mal diesen etwas trägeren Mittelteil so übersehen. Das ist echt schon wirklich cool gewesen.
Aber trägen Mittelteil, wo du es gerade sagst, muss ich gerade wieder an Final Fantasy denken. Dieses Kapitel 3 hat sich auch so für mich trotz Lösungsbuch oder vielleicht gerade weil so sehr gezogen. Weil es hieß, ja, geh nochmal in diese Zeit hin, mach das schon mal, damit, wenn es das nächste jetzt kommt, da nicht mehr so viel Backtracking. Also du hast Backtracking im Voraus gemacht mit diesem Lösungsbuch. Aber das war, besonders in Kapitel 3, fand ich, es hat sich sehr in die Länge gezogen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Weg in die ganze Lösungsbuch geht, weil das ja der optimale Weg sein soll. Aber es ist schon...
Ich meine, das ist halt das Problem auch bei 13.2, dass du halt eben auch wieder, obwohl sie gesagt haben, dass sie, du sträubst dich ja innerlich, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen bei Kämpfen oder so, weil du ja nicht so in den Pussy-Modus verfallen willst. Aber im Grunde, wenn du es nicht machst und so, dann gibt es bei Final Fantasy eben wieder leider, wie so oft eben, wieder so Wege, die man aus dem Lösungsbuch eben nehmen kann, damit es relativ leicht geht und damit du wieder weißt, was, oder es gibt wieder so die perfekten Paradigmen, die du benutzen musst für diesen Kampf und sowas, oder das perfekte Monster als Assistent, und es gibt eben Wege, die nicht so perfekt sind. Da kann dann plötzlich wieder so, nachdem du zwar problemlos vorher ganz viele Gegner fertig gemacht hast, kann dir dann wieder der Endgegner wieder doch ein bisschen happig werden. Und das finde ich halt so ein bisschen diese Krux bei japanischen Spielen. Und da gibt es auch noch so viele Leute draußen, die erzählen, dass Final Fantasy 13, wie sie total leicht waren, dass sie es im Blind durchgespielt haben und es alles so pussymäßig war. Bei den ganzen Spielen halt, wie gesagt, es gibt bei Mass Effect, bei Skyrim, bei westlichen Rollenspielen, man kann es dann für anspruchslos halten, aber es gibt im Grunde keine Sackgassen, die du dich bewegen kannst, weil du kannst nicht vor irgendeinem Drachen stehen und dann sagen, tja, blöd, hast leider nicht Skill sowieso hochgepowert.
Du kannst immer noch grinden.
Ja, eben, du kannst immer noch, geh doch wieder zurück in das Startgebiet und mach da 30 Stunden.
Das nächste. Ja. Eine Anweisung war auch, die ich nicht befolgt habe, war, dass du so ziemlich versuchen sollst, in jedem Gebiet, wo du bist, quasi fast einmal das Kristarium aufzuleveln. Mhm. Sprich, so viel Gegner Kristallpunkte zu sammeln.
Weil es aber recht schnell ist, weil du kriegst ja ziemlich, also jedenfalls schneller als bei 13. Also du,
das stimmt, du, aber du kriegst es eigentlich recht gut, einfach nur, weil ich habe jetzt von diesen Artefakten relativ viel schon. Du hast gesagt, 40 braucht man oder so, um durchzukommen?
Ja, die Artefakte meinst du jetzt die für die Monster? Oder
nee, diese,
du kriegst diese Zeitreise-Artefakte.
Zeitreise-Artefakte. Ja. Musst ja irgendwie 160, kannst du maximal, du hast gesagt, 40 oder so, was das war? Hab, 40, jedenfalls eine bestimmte Anzahl.
Ich erinnere mich, das war vorher beim Skiunfall.
Ja.
Oh Gott, ich habe viele Erinnerungen verloren.
Ja.
Ich fühle mich auch gerade ein bisschen unwohl, wo bin ich hier eigentlich? Ja, ist nicht normal.
Warum redest du auch so
warum Umgebung in diesen kleinen Kasten?
Das wird aber etwa aufgenommen, oder?
Nein.
Nur so.
Ganz ruhig, ja, das ist privat.
Ja. Bleibt alles
so. Den Koran hört keiner.
Ja, okay. gut. Nee, und das da habe ich recht viel. Du kriegst nämlich pro zwischen 300 und 500 Kristallpunkte, was im späteren, also anfangs locker 2 bis 3 Punkte in so einem Kristallium-Level sind, bevor du das dann halt auflevelst. Aber ich brauche ich pro neue Fähigkeit oder halt Kristallpunkt in dem Kristallium 620 Kristallpunkte, um ihn freizuschalten. Aber es geht immer noch sehr, 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 sehr schnell. Aber ich finde für momentan, also es gefällt mir noch, aber ich glaube, du hast eine 8 gegeben, ne?
Ja.
Mehr würde ich bisher auch nicht geben.
Ich bin auch nicht verrückt, ein Spiel irgendwie The Darkness 2 und gibt ihm eine 9. Ja. Also mein zum Glück ist nichts für dich da. Er ist ja nicht da, weil ich ihm gesagt habe, er soll seine Sachen packen und nie wiederkommen. Wegen der 9 für The Darkness, weil das ist... Das ist die Skyrim-Note, Leute. Ja?
Darkness, 10 von 10!
Yes, The Darkness 2 ist witzig und hat auch einen Special-Effekt und so, aber also ich finde das halt so 8,15. Man merkt so deutlich, dass es nicht dieselben Entwickler sind wie beim ersten, dass es halt nicht Starbreeze ist, weil sie immer nur so versuchen, so, ah, Moment, halt, das ist cool, jetzt brauchen wir immer, bei meinem ersten Teil war es cool, dass es immer Action gab und dann so ruhige Momente, also machen wir jetzt auch ruhige Momente und dann kam irgendwann auf die total geile Idee, okay, wir machen jetzt ja auch einen ganz geilen Twist, wir machen das mit der Irrenanstalt und jetzt weiß man nicht genau so, ah, oh, ist das alles jetzt ausgedacht oder nicht so, muss ich sagen, so, ah, oh, ja, weißt du, das gab es bei Max Payne schon, dieser andauernde Wechsel zwischen, ist das jetzt echt oder nicht, oder bin ich verrückt oder sonst was, oder auch selbst ein Spiel wie Alan Wake hat das bis zum Umfallen gemacht, ja. Das ist für mich jetzt auch nicht, wo ich die 9 zücke, nur weil ein Spiel versucht, so ein bisschen so diese Genre-Konvention rauszubringen, aber
Nee, The Darkness, ich mag auch den Grafikstil nicht. Ich finde den Cell-Shading wirkt immer so, wie aus einer Not eine Tugend machen. So irgendwie, wir können gerade nicht so richtig geile Grafik, also machen wir Cell-Shading. Dann denkt jeder, das ist Kunst.
Nee, also, Cell-Shading, ich finde Cell-Shading super. Ich finde das...
ja, da hast du halt drei Spiele, die du spielen kannst. Weil so super ist, dass es so viele Leute machen.
Ja, ich habe auch einen speziellen Geschmack.
Ja, so, dann spiel wieder, so Mainstream-Geschmack. Dann spiel wieder dein 13, ja, dein 13.
Ja.
Und spiel dein
The Dark Wind Waker.
Und Wind Waker. Und dann spielst du wieder 13. Es gibt ja nur drei Spiele.
13 Mal.
Ja. Dann gab es für die Xbox das ein komisches Cell Damage, da dein, so ein Autorennspiel mit
Cell Shading. Ja, aber da hatten wir da jetzt auch, auch nichts Autorennspiel, auch wenn es Cell Shading Grafik hat.
Nee, das ist wirklich, also ich finde auch, da viele haben gesagt, so die Charaktermodelle bei The Darkness in den Dialogen und so, die würden so extrem gut aussehen, bis auf diesen einen Bösewicht, der so wie so ein kleiner Goblin aussieht da. Fand ich jetzt auch nicht die Gesichter sahen jetzt nicht sehr überzeugend oder so, das ist, sorry.
Sorry.
Da sieht für mich ein, diese typischen Polygonköpfe wie bei Syndicate irgendwie besser aus. Aber gut. Lustigerweise heißt es ja auch wohl, dass die viele von Starbreeze oder so, die damals bei Riddick und sonst was mitbeteiligt sind, schon gar nicht mehr bei Starbreeze sind, sondern schon bei anderen Studios. Und deswegen irgendwie scheint ja jetzt auch EA irgendwie Syndicate nur noch so nicht mehr so ganz so geil zu finden, weil so in den Markt gepresst und dann irgendwie jetzt irgendwie auch das Studio wieder so halbwegs zugemacht.
Also, ja, stimmt, wir haben 25 weitere Stellen gestrichen.
Ja. Also stimmt, irgendwas drin. Die haben jetzt die Personalpolitik von THQ übernommen.
Ja, aber ich sag mal, das ist im Grunde ja fast normal, dass nach Ende eines Projekts nur so eine Rumpfcrew, ich glaube, die halt noch ein bisschen,
ja,
wenn grobe Bugs.
Das ist nur normal, wenn wenn das halt.
Wenn kein neues
Teil in der Pipeline kommt. Oder wenn du halt kein neues Spiel in der Pipeline hast, weil bei BioWare werden nicht irgendwie nach einem Projekt erstmal wieder 25 Leute entlassen oder so. Die haben ja alle Hände voll.
Die sind ja auch quasi mit Projekten, glaube ich, auch fast nur so ausgelassen.
Ja, klar, ja. War, finde ich schade. Also, dass man auch nicht irgendwie so, dass man schon so, also ich finde es auch blöd für den Publisher, also das sollte man irgendwie alles ein bisschen geschickter handeln. Das macht keinen guten Eindruck für ein Spiel, wenn du so irgendwie gleich so, bevor es im Laden ist, so sagst, okay, jetzt die Hälfte von euch geht das nach Hause.
Ja, aber nee, das ist, glaube ich, allgemein sowieso ein Trend, gerade zumindest in den USA,
ja,
dass du halt nur noch, wirklich nur noch projektbezogen überhaupt eingestellt und bezahlt wirst.
Ja, klar, also zumal auch immer weniger Spiele schaffen, so irgendwie finanziell irgendwie was zu reißen. Ich meine, ich glaube, die nächsten, die jetzt auf der Kippe stehen, sind, glaube ich, die Enslaved Maha oder so. Die sind auch schon so nur ein kleines Team und was denn da jetzt auch noch an irgendeinem komischen Spiel. Glaube ich, was wieder für iOS-Plattformen schon wieder irgendwie ist.
Jetzt haben wir so,
es ist für viele.
Das Gnadenbaron
so.
Es ist halt anscheinend, dass sich da halt zumindest wenigstens noch mit kleinen Teams anscheinend Geld machen. Unkompliziert Geld machen.
Was ich auch vor kurzem gelesen habe, was ganz interessant war, war halt dieses komische Gaika, oder wie das heißt, von Perry hier, das ist der On-Live-Konkurrent.
Ach, das meinst du?
Gaika, wie auch immer man das nennen mag, jedenfalls auch ein Streaming-Dienst. Die haben jetzt, der gute Mensch hat ja jetzt zusammen mit Panasonic so ein Deal gemacht, dass bei den nächsten Panasonic-Fernseher
so eine
immer der Gaikai Client mit drin ist.
Oh,
und ist damit in Amerika das von vornherein immer da ist. Und das ist natürlich, in dem Moment, wo es funktioniert, ist es natürlich sehr, sehr, sehr verführerisch. Und in dem Moment könnte man sich wirklich dann bald die Frage stellen, brauchen wir wirklich noch eine neue Xbox oder eine PlayStation 3, wenn das wirklich funktioniert. Und die haben gezeigt, auf dem Panasonic-Fernseher, über das Internet, gestreamt, Street Fighter 4 im Mehrspielermodus. Und das soll funktioniert haben.
Ja,
da das ist aber meine, bei dem Input-Lag und so, also das ist ja super kritisch, aber die sollen ja wohl schon mittlerweile so auf 3-4 Millisekunden runter sein. Und wenn man sich das vorstellt, so man braucht...
Aber das ist dann genau das, was halt wie bei allen digitalen Gefahren, haben wir in Deutschland hier ein bisschen die Arschkarte, was Versionen angeht.
Würde ich dir zustimmen vor 2-4 Jahren oder so, aber mittlerweile ist es wirklich noch so tragisch. Ich meine, klar, The Darkness ist bei uns nur geschnitten erschienen. Aber ansonsten kriegen wir doch fast alles. Also,
aber natürlich,
Saints Row war auch...
Also es ist halt...
Ich
bin ja froh, die Australier haben ja jetzt Gott sei Dank auch hier 18-Plus-Rating für Videospiele. Die haben ja am Ende dann auch halt Glück, aber es ist halt, und das nächste, allein nur der PlayStation Store, die Demo-Politik dort.
Ja.
Oder halt die ist zum Brechen, dass da halt sowas kommt. Gut, sie müssten sich halt irgendwie mal, es müsste halt, und das sind halt so, was mich davon halt sagt, dass ich es abhält, dass ich es gut finde. Weil mir halt extrem diktiert wird und ich keine Wahl habe, diktiert wird, was ich bekomme, und ich habe keine Chance, es zu umgehen.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Minderheitenproblem. Das ist wieder so eine Lautstärke-Minderheit, die das fordert, weil so ein Saints Row 3 oder so hat sich ja nur auch überhaupt gar nicht in Deutschland verkauft. Weder in der geschnittenen noch in der ungeschnittenen Version. Das ist überall leider so ein bisschen gefloppt, ja, obwohl es, wie gesagt, ein super lustiges Open-World-Spiel ist. Aber also die Frage ist, ob wieder diese kritische, typische breite Masse oder so, die vielleicht sowas ganz cool findet, ob der das nicht wirklich dann im Nachhinein scheißegal ist, ob sie nur. Also ich meine, zum Beispiel Steam. Steam ist auch in Deutschland angenommen und läuft gut. Und natürlich bei Steam kriegst du auch nur bei Saints Row die Kinderversion, die deutsche, die BRD-Version sozusagen.
So halt, ja, die so offiziell angeboten werden, klar, aber wie gesagt, es gibt auch viele, die halt über VPNs und EU
ja, und das ist ja das gerade das, was ich eben nicht glaube, dass es viele sind. Natürlich, es gibt so eine Handvoll Leute, aber die Frage ist ja wirklich, wenn einer schon so ein Crack ist, dass er da mit VPN-Tunneln und sowas arbeitet, was sowieso immer nur ein kleiner Prozentsatz ist, dann ist der vermutlich auch
clever genug,
einfach die ISO zu ziehen.
Selbst dann spart er dann nochmal die 40 Euro. Selbst also, aber gerade wo jetzt auch so die anderen, der größte Teil der Masse so langsam für diese Internet- und Freiheit von Informationen-Themen so langsam sensibler wird. Es werden immer mehr bei den Demos gegen ACTA. Es kommt immer mehr auch in den Mainstream-Medien an. Und vielleicht einfach, ich hoffe, dass dann vielleicht mehr Leuten einfach ums Prinzip geht, wenn es halt so rein digital kommt, dass es da sich endlich eine moderne Lösung kommt, dass ich so konsumieren kann, wie ich möchte.
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass wenn wirklich mit Geld entschieden wird und mit Kaufkraft und sowas, dass dann immer diese ganzen Idealisten, die dann immer sagen, wir wollen keine geschnittenen Versionen und sonst was, einfach eine zu kleine Gruppe sind.
Ja, gebe ich dir auch so, leider recht.
Wenn ihr dir anguckst, so iTunes oder sowas, ja, es ist ein scheiß Marktplatz in dem Sinne. Ist völlig überteuert, also obwohl sie jetzt versuchen mittlerweile jetzt so schon ein paar Sachen so mit den Serien und so anzupassen. Sie hatten jetzt ein großes Glück da mit Game of Thrones, wo wirklich mal erstaunlicherweise, das gab es ja sonst nie, das Game of Thrones in Deutschland gab es bei iTunes, bevor es das in Amerika bei iTunes gab, das ist eine ganz tolle Sache, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre jetzt angewiesen darauf, dann gibt es halt für dich eben so bestimmte Serien einfach eben nicht. Also dann gibt es halt keine fünfte Staffel Californication oder eine vierte, weil da irgendwie die Rechte noch nicht klar sind. Manche Serien gibt es dann eben einfach gar nicht, weil die da nicht gelistet sind. Ich meine, nimm mal so wie Star Trek, ja, jeder mag Star Trek, also sage ich mal.
Ich nicht.
Ja, aber such mal Star
Trek bei iTunes. Müssen wir da eine Handvoll Star Wars Fans nennen?
Such mal Star Trek bei iTunes. Es gibt kein Star Trek bei iTunes. Und trotzdem läuft das halt und die Leute geben da alle viel Geld aus und ich hätte natürlich auch immer Angst davor. Also ACTA wäre für mich ganz schlecht, weil dann mein Internetprovider plötzlich spitz kriegt, wo ich meine ganzen Serien immer runterlade. Ja, aber
ich hoffe einfach,
dass ich da halt, ich gebe dir was recht, was ich sage, aber es ist halt immer so, das ist halt so, wir immer so und die Leute, die jetzt diesem Podcast zuhören und sowas, wir sind halt, wir dürfen nicht vergessen, diese Hardcore-Mentalität oder so, die wird halt manchmal immer durch faktische Sachen immer schnell so ein bisschen relativiert. Also wenn wir alles schreien, wir brauchen die Importversion und Uncut ist Kacke und so, wenn ich mir angucke, wie dann doch oft manchmal geschnittene Sachen verkauft werden, einfach durch die Masse. Dann
das ist nicht so. Es kommt ja halt auf die Art von Schnitten an.
Ja.
Wie gesagt, manche Spiele wieder, wie gesagt, Filme habe ich unbewusst Cut gesehen und wenn ich ja erst im Nachhinein erfahren habe, was mir fehlt, wenn es mir halt gar nicht aufgefallen
ist. Genau, wenn du es nicht wusstest.
Ja. Eben, also dann war es gar nicht so schlimm und das wird auch bei vielen, bei der normalen Körpermasse, die halt Spiele halt wirklich nur bei den großen Elektroketten halt holt. Die sehen das da, sind gerade okay, es ist 18er drauf, ja, ist okay. Aber ich hoffe trotzdem, dass sich dieses Bewusstsein halt verändert. Aber guck mal, selbst der digitale Markt wächst und wächst ja. Sprich, auch geht ja nur durch die normale Masse. Mhm. Und Musikpreise bei iTunes finde ich persönlich völlig in Ordnung.
Die Musikpreise, ja klar.
Ja, und genau. Auch die Apps, wo ich da dann halt wirklich nicht mehr nachvollziehen kann, warum dann halt trotzdem noch kopiert wird, wenn halt bei anderen Gelegenheiten das Geld nur so zum Fenster rausgeschmissen wird.
Ja,
das bin ich ja völlig. Da ist halt auch schnell mal zu Meckes den 1-Euro-Burger mitgenommen, aber das eine Lied, was mir so gefällt, was ich ständig auf
Cent
da sind 99 Cent oder 1,29, also Entschuldigung, es geht zu weit.
Oder fürs Album 9,99
Euro.
Ich finde halt bloß bei, es gibt halt die Filme, wo sie sehr, sehr teuer sind, halt so. Also genau, also erstmal kaufen würde ich schon mal überhaupt gar nicht, weil irgendwie 14,99 oder so für einen Film, den ich dann nicht im Regal habe, sondern nur so irgendwie digital, der ist mir viel zu teuer. Plus, ich habe ja meistens auch nicht das Bonusmaterial und sonst was.
Ja, aber gerade das ist zum Beispiel, mich interessiert wirklich nur der reine Film.
Ja, aber ich habe,
du kriegst auch dasselbe Geld auf die Blu-ray.
Dann kommt halt über die Blu-ray.
Das ist es ja gerade. Also ich möchte im Grunde nur den Film. Also ich habe auch vorher DVDs und so ein Kram immer. Ich nehme doch die Collector's Edition. Ich nehme die Director's Cut Sonder Special Edition. So viel Material mit bei. Ich habe es mir nie angeguckt.
Ja, das ist ja richtig. Bin ich ja bei dir. Aber da müssen sie preislich runter. Du kannst nicht 4,90 € zahlen für einmal HD-Version ausleihen. Für einmal angucken. Wenn ich so eine, vor allem noch so eine Angebote habe wie Love-Film oder so, die mir irgendwie für 9,99 € vier Filme im Monat zuschicken, die ich so lange behalten kann, wie ich will, was dann pro Film 2,50 € macht oder so. Oder jeder, der in Ballungsgebieten wohnt, in Städten oder sowas, wird eine Videothek haben, wo der Film 1 € am Tag kostet.
Ja. Und da habe ich auch eine Blu-ray. Also klar, die digitalen Filme müssen sich technisch extrem verbessern, gerade was so Tonspuren angeht. Also Deutsch, Englisch.
Das verstehe ich auch immer nicht.
Und bei den Serien, auch die Formate, gesagt, das ist teilweise dann runtergerechnet auf normales Dolby, kein DTS, kein DTS-HD oder was auch immer der heimische Receiver alles hergibt. Wenn ich es dann halt download schon kaufe, dann bitte alles. Nur halt den Rest könnt ihr weglassen und
Es kann auch nicht sein, dass ich mir bei iTunes oder so irgendwie so einen Serienpass hole, der kostet dann 40 €. Für eine Staffel, wo ich dann von vornherein 40 € zahle, wo ich dann sage, okay, das ist günstiger, als wenn ich 20 mal 2,49 € zahle, aber es ist einfach trotzdem zu teuer. Also, jedenfalls für eine Serie. Ja, digitale Distribution ist
immer wieder ein Thema.
Ist immer wieder ein Thema und das, ich fürchte auch, das Dumme ist, es funktioniert halt. Also und egal wie lange wir darüber reden und so, egal wie sich immer alle wieder darüber aufregen, wie über scheiß DLCs und sonst was und so, irgendwo scheint es da draußen eine große Menge von Leuten zu geben, die das Zeug kaufen. Und irgendwo gibt es auch ganz viele Leute, die jetzt bestimmt ihre Vita-Spiele irgendwie sich nur noch übers PSN holen, statt sich das Ding dann ins Regal zu stellen oder so. Es gibt so viele Facetten von dieser digitalen Distribution, die wir alle selber noch gar nicht so bedenken und so. Allein schon die Tatsache, was Michael Pächter ja auch immer wieder erwähnt, woran wir uns einfach gewöhnen müssen, ist, Spiele sind eben nicht mehr irgendwas, was man kauft und besitzt, sondern Spiele sind quasi nur noch ein Service, eine Dienstleistung, die man nutzt. Und du kaufst dir vielleicht die DVD oder die Blu-ray, auf denen das Spiel drauf ist, aber im Grunde hast du damit nicht das Spiel gekauft. Du hast nur gekauft, dass du jetzt das ein paar Monate benutzen kannst. Und dass das halt so funktioniert. Weil klar, wir wissen das ja alle so, weil wenn EA spielen oder so, nach 3-4 Jahren oder so, gibt's halt keinen FIFA-Multiplayer mehr, weil die Server einfach abgestellt werden. Und das ist halt bei anderen Spielen mittlerweile auch so, weil dann teilweise vielleicht die technische Plattform gar nicht mehr da ist oder so. Und auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich sagen, es passt zu diesem Medium ja auch wie zu keinem anderen. Also im Grunde sind Spiele dafür wirklich bestens geeignet, dass man sie eigentlich nur noch liest. Also nicht im Sinne von Lesen, Oscar, sondern so Leasing. Nee, dass man sie liest, weil sie auch nur so ein beschränktes Zeitfenster haben, wo man sie wirklich nutzen kann. Ja, und wenn man nach 20 Jahren eben nochmal das Gefühl hat, man müsste jetzt doch nochmal die alten NES-Spiele spielen, dann wirst du in 20 Jahren irgendwie eine Möglichkeit vielleicht haben, die nochmal zu kaufen und nochmal ein bisschen aufgehübscht zu haben. Aber das Gefühl zu haben, du wie gesagt, das
bei jedem schon, aber wir tauschen ja quasi mit den so Hardware-DRM gegen was eine Konsole, alte Konsole quasi ist, tauschen wir gegen die Software-DRM an. Und ich finde, wenn wir uns davon quasi komplett lösen, wäre so eine schön, ist eine Utopie, weiß ich, weil halt die Verwerter, rechte Verwerter halt doch ihre Existenz weiter irgendwie begründen wollen, deswegen.
Ja, weil
deswegen ist es halt dann so Sachen gibt mit Einschränkungen, Ländercodes, regional beschnitten, weiß der Geier was.
Ja, aber wenn du wirklich in Zukunft vielleicht keine Konsole mehr brauchst, weil halt wirklich diese Spiele gestreamt werden, das funktioniert. Und du kannst halt dein Bioshock Infinite oder so in HD irgendwie auf dem Fernseher spielen, ohne eine Konsole, hast halt nur diesen Controller, dann ist das natürlich schon eine Sache, die überlegenswert ist. Vor allem, weil vielleicht dann wirklich so eine Abo-Modelle kommen, dass du halt irgendwie deine 20-30 € im Monat zahlst und dafür halt den Zugriff auf alle Spiele hast.
Es ist ein verlockendes Angebot, keine Frage. Also bin ich auf deiner Seite. Ja. Nur ich hätte halt gern gewisse Sachen da halt noch ausgeräumt. Das ist halt, oder halt, ja, gewisse Urheberrechte, das Urheberrecht und ganzen anderen Kram, was da dranhängt und Bevormundung und Jugendschutzrecht halt endlich mal modernisiert wird. Ja. Zumindest hier in Deutschland gefällt mir das ja nicht. Und auch, ja, die Proteste, die es halt so gibt, wirken halt kaum. Ich meine, ich diese Facebook-Aktionen davon wegen alle am 1. März nicht tanken, eher... Ja.
Ja, das ist blöd, wenn gerade
dein Also ich...
kann das nicht fahren.
Ist, glaube ich, nicht so wirklich dran, dass das wirklich was auslöst, weil es immer noch nicht genügend viel erreicht.
Ja, die spannende Frage ist natürlich dieses Jahr... ich glaube, in 2 Wochen oder in 1 Woche oder so, Apple wieder, stellt ja das iPad 3 vor, völlig unspannend, weil es einfach nur irgendwie wieder ein noch krasseres Display hat und sonst was, aber es bleibt halt ein iPad. Aber wenn es halt wirklich dran ist, dass sie dieses Jahr noch einen Fernseher vorstellen wollen und es wird ein Apple TV geben und einfach die Vorstellung, sie schaffen das irgendwie, einen Apple-Fernseher rauszubringen, wo von vornherein hardcoded einfach das drin ist, was auch bei der Apple TV-Box drin ist, sprich, du hast einen Apple-Fernseher, wo du von vornherein Zugriff hast auf die ganzen iTunes-Sachen, Filme, Videos, sonst was. Alles, wo wir jetzt sagen können, ist langweilig, boring, aber was es in dem Moment sofort auch geben wird, wird ein App Store sein. Und du hast einen Apple-Fernseher, du hast einen App Store und du kannst dir diese ganzen
Sachen stellen. Bei den anderen Smart TVs hast du doch auch schon YouTube-Apps.
Ja, aber das ist alles boring.
Weil ja, natürlich.
Jeder Fernseher kommt
dann wird eine Suppe.
iOS. Genau, und dann hast du Fernseher mit iOS und dann wirst du plötzlich feststellen, dann gibt's halt Angry Birds und sonst was und diese ganzen Sachen und dann wird Apple irgendeine Art von Gestensteuerung oder so haben, was wir bei Kinect und so auch da haben, wo es Apple wird, glaube ich, wieder schaffen, dass irgendwie das von vornherein einfach gut funktioniert. Während so bei Kinect so, also die Sprachsteuerung kommt dann im nächsten Jahr und vielleicht und gar nicht und also wenn du winkst, dann pass auf, dass dein Raum 500 Quadratmeter groß ist, sonst wirst du nicht erkannt. Das wird ja vermutlich alles gar nicht funktionieren. Und das einzige Problem ist halt wieder, wie es mit dem Controller oder so machen. Aber ich denke mal, dass das wird dann eben sehr schnell so sein, dass entweder kannst du dein Handy oder dein iPad als Controller benutzen. Und dann wieder viel Glück, Nintendo.
Mit der Wii U. Guck mal, wir haben den Controller. Der ist total cool.
Tablet. Trend ist vorbei, schade.
Also was ich am Wochenende mal ausprobiert habe, ist, es gibt ja so zum Beispiel Asphalt 6 oder so, völlig beschissenes Rennspiel fürs iOS, sieht halt auf dem kleinen Bildschirm ganz witzig aus. Und das kannst du ja über AirPlay jetzt auch an einem Fernseher spielen. Dann, dann wird halt komplett der Bildschirm ist dann voll und dann hast du dein Autorennspiel, sieht von der Grafik irgendwie kacke aus, sieht aus wie ein Xbox-Spiel von vor 6-7 Jahren oder so, läuft auch nicht richtig flüssig, aber du steuerst das dann. Mit dem iPhone, indem wir das iPhone so wie so.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten, glaube ich, vor Monaten mal sowas ähnliches. Da war, hieß auch, könnte von Apple kommen und zwar sogar halt mit mehr Spieler mit ihren iDevices an einem Fernseher dann halt so. Irgendwas war da ein komisches Bild, geisterte mal durchs Web, wo so 3-4 People auf dem Sofa sitzen und auf dem Fernseher halt quasi zusammen ein iOS-Spiel spielen.
Ja,
irgendwas war dabei.
Ja, am besten jeder mit seinem eigenen Apple-iPhone.
Das ist ja klar.
Also das ist auch die Frage, ob Apple, der Apple-Fernseher, ob der halt 3D unterstützt, wenn er vorne rein, ob er das macht oder nicht oder so. Aber ich denke mal, das ist wirklich, also das Einzige, was Apple davon abhält, diesen ganzen On-Live-Scheiß oder so sofort perfekt zu machen, ist, dass Apple über seinen Schatten springen müsste. Und ich meine, wir wissen ja alle, Steve Jobs war ja ein Genie, was Benutzeroberflächen, was Technik und Hardware angeht. Aber Steve Jobs hat sich null, überhaupt gar nicht für Spiele interessiert. Dass das alles auch auf seinen Plattformen dann später kam und so. Das ist nicht auf seinen Mist gewachsen. Und teilweise immer auch gegen Widerstand von ihm. Ja, das hat überhaupt gar nicht eingesehen. Weil für ihn waren das immer Sachen, die auch der Produktivität dienen mussten. Oder halt, wenn zwar Musik und so, aber halt diese ganze Spiele war nicht seine Welt. Aber wenn Apple, und das kann ja sein, dass jetzt unter dem Cook da ein bisschen aufbricht. Stell dir mal vor, die machen Apple TV mit dem ganzen App Store, wo du Spiele runterladen kannst und sie bieten dann noch einen Controller an. Irgendeinen, der so aussieht, weißt du, wie so ein weißer Xbox-Controller oder so. Wo du halt wieder 2 Analogsticks hast und ein paar Geräte. Dann könnten sie halt dieses Ganze, was noch Nische ist, nämlich wieder dieses OnLive, Gaika und sonst was, was jetzt so viele Anbieter gibt, wenn Apple sowas rausbringt, dann könnten sie damit natürlich sehr schnell sowas machen. Und du kannst ja im Mac im App Store gibt es ja auch schon wieder immer mehr Spiele und so. Es gibt auch Duke Nukem Forever für Mac mittlerweile und
sowas. Steam baut ja auch das Mac-Angebot.
Genau. Also wenn du da eine Plattform schaffst, die so einigermaßen fähig ist, und dann könntest du natürlich da auch wieder. Das Problem ist halt immer so, wenn Apple sowas anbietet, dann wird es plötzlich für die Masse interessant, was vorher nicht interessant war. Das ist genauso wie mit FaceTime oder so. Videotelefonie gibt es mit Skype schon seit Jahren, aber mit FaceTime macht es dann auch plötzlich auch deine Schwiegermutter oder so, weil irgendwie das dann funktioniert. Und
Das könnte halt
so FaceTime so, also wird das so stark aktiv genutzt? Wollte gerade
sagen. Also ja, nur bei Leuten, die es haben. Also und dann halt auch nur so, weil halt das Blöde bei FaceTime ist halt, du musst es halt, du musst an beiden Endpunkten Wi-Fi haben. Also es geht ja nicht übers 3G-Netz oder so, sondern du musst halt, und das ist halt so ein bisschen so, nicht jede Oma hat zu Hause ein Wi-Fi-Netz, aber ich denke mal, dass diese digitale Distribution könnte dann halt wirklich wieder noch so einen nächsten Schritt bekommen, weil vielleicht haben wir ja wirklich, also der scheiß Kinect, über den wir immer alle so lachen und so, der scheint ja scheiß erfolgreich zu sein, wie viele Millionen Kinect die da verkauft haben. Und wenn Apple sowas fest einbaut und so, diese ganzen Kinect-Spiele, die es bisher gab und so, wenn in Apple TV sowas fest eingebaut ist, dann können die sowas natürlich auch recht schnell als App rüber anbieten. Zum Beispiel gerade sowas wie, es war einmal ein Monster, diese ganzen Kindersachen da oder so. Warum nicht? Oder da ist alles in einem Guss und dann dafür scheint es einen Markt zu geben. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Vita zurückkommen und wir sagen, die Vita wird kein Erfolg, weil die Leute sagen, unterwegs reicht ihnen eben das Gaming auf Mobiltelefonen. Dann könnte natürlich auch unsere Gefahr sein, dass dann, wenn irgendwann über Fernseher oder so recht leicht Gaming-Erlebnisse nach Hause kommen, dass auch viele Leute sagen so, ja, also weißt du, so ein komplexer Gears of War und so muss es zu Hause auch nicht sein, aber so ein Spiel, was ich so mit meinen Familienmitgliedern zusammenspielen kann, so ein Quizspiel oder sowas, das ist auch ganz schön. Wenn sowas erfolgreich wird, dann.
Wenn
es gleich im Fernseher drin ist und du nichts anderes brauchst als ein WLAN zu Hause oder so und schon kannst du ein Spiel dir runterladen, so halt wie Kinect, wer wird Millionär oder sowas, dann sage ich nur, dann wird es immer schwieriger, in Zukunft noch irgendwelche Spiele, die man so als Hardcore-Spiele kennt, durchzusetzen.
Das ist eine Zukunft, in der du nicht leben möchtest. Was? Ich habe dir zugehört. Nee, aber. Ich frage mich gerade, womit du dich so beschäftigt hast, als du zu Hause warst. Das ist ja alles. Skyrim. Ja, merkt man.
Was natürlich wieder auch komisch ist, ich meine, deswegen kann man vermutlich den ganzen Quatsch, den ich gerade erzählt habe, sofort wieder löschen oder so, weil Skyrim ist der beste Beweis dafür, dass Hardcore funktioniert, weil, also, mein Gott, also irgendwie 13, 14 Millionen verkaufte Exemplare von einem Spiel, für das man sich theoretisch die Beine brechen muss, um es wirklich spielen zu können.
Um es genießen zu können,
ja. Ist schon ein Ding. Nee, ich denke, wir sind halt wirklich so, wir glauben halt immer noch so, es geht so die nächsten 10, 20 Jahre weiter. Wir gehen so in den Laden, wir kaufen unsere Spiele, wir kaufen die bei Playcom in UK und so, weil sie dann Apple und ein Ei kosten und so. Aber in Wirklichkeit ist immer tröpfchenweise, merken wir gar nicht, glaube ich, wie sehr alle, also auf Publisher-Seite würden die gerne morgen schon alles auf digitale Distribution umstellen.
Also hat der Sony selbst gesagt, sie würden noch keine Download-Only-Plattform machen, weil der Markt noch nicht reif ist.
Naja.
Nur wir sehen es ja halt selbst, Musik ist ja schon längst so.
Ja.
Wobei, wie auch bei Musik, es werden immer noch CDs verkauft.
Ja, aber Sony, glaube ich, gestern irgendwie war bei Golem, hallo Daniel, dass er sich gemeckert hat, dass die GEMA halt die Videos sperrt, weil ihnen dadurch Umsätze verloren gehen. Er sagt irgendwie so, der Break-Even wäre jetzt so langsam erreicht, wurden halt die Digitalkäufe, sind ja auch unglaubliche Wachstumszahlen im Digitalen. Also, selbst wenn Leute eine CD kaufen, sie rippen sie zu Hause, um sie auf ihren MP3-Player, meistens auch noch ein iPod, dann halt zu kopieren. Also da haben wir uns da quasi schon längst von getrennt losgelöst. Und auch selbst, vielleicht wird es auch ähnlich üben wie das Vinyl. Also ich meine, da gibt es immer noch die DJs, die Sammler, die das halt schätzen. Und da gibt es extrem teure Player auch noch, die sich eine kleine Minderheit immer noch leisten wird. Aber möglich ist, dass das halt uns auch bevorsteht, dass wir eine ganz kleine Minderheit, die halt sehr viel dann vielleicht sogar noch für ihre physischen Datenträger, auf denen sie das auch mal bekommt.
Ich finde es witzig, dass wir so als Hardcore-Spieler, glaube ich, wir nehmen unsere Spiele und den physischen Besitz an den Spielen, sprich die Tatsache, dass wir es zu Hause ins Regal stellen, und wir hatten das ja auch bei unseren Zockerstuben-Rubriken oder so, wie viele Leute dann da wirklich meterweise Regalfläche hatten mit Sammeln, mit Spielen und sowas. Das wirkt für mich so anachronistisch, so als ob das so was ist, was in der Zukunft nicht mehr sein wird, weil auf der einen Seite, wenn du jetzt ein Regal voll mit PlayStation 1 Spielen hast und Xbox 1 Spielen, was machst du denn wirklich noch mit denen?
Also was
du kaufst dir die HD Collection im Online-Store.
Du kaufst dir die HD Collection, weil die moderne Collection scheiße aussieht, oder nehmen wir mal an, die Leute,
die Hardcore-Fans, die noch mit mir die Aerial Xbox-Zeiten kennen und so. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Regal mit 30, 40 alten Xbox-Spielen, da ist dann am besten noch Fusion Frenzy dabei oder Azuric oder irgendwelche obskuren Spiele und so. Du wirst die doch nie wieder in deinem Leben einlegen. Erstens vielleicht, weil du keine Xbox mehr hast, weil deine Xbox lange nicht so lange gelebt hat wie deine Spielesammlung. Oder du hast noch eine Xbox und du willst sie vielleicht noch spielen und so. Aber wozu? Denn es wird ja immer wieder in Zukunft noch 10, 20 aktuelle Spiele geben, die dir auch vielleicht Spaß machen. Also du wirst es nicht mehr rausholen. Du wirst eben nicht so wie bei Filmen, du wirst dir eben nicht nochmal den Paten angucken und du wirst dir nicht nochmal Star Wars angucken und du wirst halt nicht nochmal...
Ja, aber bei Filmen hast du, zumindest mir so, nehme ich auch immer das aktuellste Medium. Ich lege jetzt nicht mehr Star Wars auf VHS ein, ganz ehrlich nicht.
Ja, genau.
Aber auch wenn ich sie noch zu Hause habe.
Ja, genau. Aber da haben wir natürlich den Vorteil, dass ich glaube, durch Blu-ray oder so haben wir da jetzt das definitive Medium. Weil alles, was danach kommt, wird vielleicht platzsparender sein oder wird ein Würfel sein, den man dann verschlucken kann oder so, keine Ahnung. Aber das Bild wird nicht besser aussehen. Weil auch diese ganze 4K-Geschichte es gibt ja jetzt schon wieder Blu-ray-Player, die das hochskalieren
können. Ja, dann hast du vielleicht jetzt ist das so die HD-Collection.
Genau. Aber sag mal, bei Syndicate ist das ein gutes Beispiel. Es wird immer wieder gesagt, so, ist ja scheiße, dass jetzt Syndicate jetzt ein Ego-Shooter geworden ist und so. Aber ich möchte mal draußen die Leute sehen, die jetzt sagen, ich spiele immer noch mal das Syndicate von 1993.
Das in dieser
meinst du jetzt aufgrund des Genrewechsels
oder? Ja, aufgrund des, wer das überhaupt noch spielt. Ich meine, wie gesagt, du musst erstmal an deinem PC rumfummeln bis zum Umfallen, damit du es zum Laufen bekommst.
Und dann, wie gesagt, viel Glück. Syndicate mit seiner komischen Super VGA-Auflösung, mit diesem komischen 640 mal irgendwas, was damals revolutionär war, aber dann nur 16 Farben hatte, weil sonst hätten sie die Auflösung nicht hinbekommen. Das sieht halt einfach kacke aus, spielt sich überhaupt gar nicht mehr und.
Nein. Ja, aber selbst diese alten Titel leben ja weiter, sei es nur als iOS-Port.
Ja, genau. Meine ich ja. Sie leben weiter, weil sie irgendwie nochmal für neue Plattformen neu gemacht werden.
Ja.
Und so, aber auch da wieder. Es gibt so viele geile Ports von alten Spielen für iOS. Zum Beispiel dieses Another World oder Tausende von Adventures, Baphomets Fluch oder sonst was. Die findest du niemals in den Top 50 der Downloads. Also das heißt, die Verkaufszahlen von den Dingern sind auch, es sei denn, die machen gerade für eine Aktion, dass es irgendwie ganz wenig kostet oder kostenlos ist. Aber du findest sie ja nicht. Oben ist immer sowas wie Angry Birds, wo ist mein Wasser? Oder irgendwelche anderen Spiele oder so halt.
Ja, das ist vielleicht, weil diese Geräte ja auch die breite Masse erreicht haben, die jetzt keine Spieler waren.
Ja.
Aber ich finde, sie verkaufen sich, müssen sich ja anscheinend schon verkaufen. Oder es ist immerhin so günstig, sie zu produzieren, wenn man das zu portieren, dass es sich halt schon mit wenigen geringen Stückzahlen lohnt.
Ja, aber ich habe halt immer den Eindruck, so diese ganzen Leute, die sowas kaufen, das sind halt so Leute wie ich, irgendwie so, die knapp gefühlte 800 Jahre alt sind und die dann sagen so, das war damals so schön, ich lasse es nochmal runter. Davon lebt auch diese Plattform Good Old Games, ja, weil man immer so sagt so, damals, ich lasse mir nochmal
runter. Ich habe gestern erst
nochmal das Geld runter. Ach ja, ich fange es nochmal an, ja schön, ja, ich spiele es natürlich nicht weiter.
Es ist halt nur so klein nochmal zurückkommen, so diese Gefühle, die man früher hatte, halt so nochmal wieder sich in Erinnerung wach zu rütteln. Klar, aber Gott, davon leben auch diese ganzen, auch die Musikindustrie. Best of Jimi Hendrix, Best of the Doors.
Du musst irgendwas daraus machen,
damit es
wieder modern aussieht. Du musst sowas machen wie bei Monkey Island. Du musst halt sagen, ach hier, Monkey Island Special Edition. Guckt euch die Grafik an, die sieht schön aus. Du kannst zwar mal wieder wechseln zu der alten Grafik, aber warum solltest du das tun? Denn wenn du auf die alte Grafik wechseln würdest, hättest du jetzt die letzten 20 Jahre lang Zeit gehabt, das Spiel in dieser alten Grafik zu spielen. Dieses Scum-VM oder so ist wirklich nicht kompliziert. Also nein, aber trotzdem war es ein Erfolg, weil die Leute das alte Spiel genommen haben und die alten Tugenden übernommen haben. Sprich, das ganze Story-Gerüst, das ganze Rätsel, aber sie haben den ganzen modernen Anstrich gegeben. Und das musst du bei Spielen halt immer wieder machen.
Ja, das ist vielleicht auch gerade diese Hürde, weil du halt, es gibt zig Emulatoren und DOSBox und bla bla bla. Das ist halt nur die meisten, die es halt nur so oberflächlich damals mitgenommen haben, erinnern sich dann, weil es erstens wieder neu beworben wird. Ich meine, erstmal zu wissen, dass es sowas wie Scum-VM gibt, dass es DOSBox und Co. gibt. Da hast du dann halt vielleicht mal wieder ein Computerspielemagazin, Chip und Ho, die sagen, so können sie ihre alten Klassiker wiederbeleben. Da funktioniert es dann auch, das muss erst jemand sagen. Und das ist natürlich blöd, mit den alten
verdienen sie nichts mehr. Das Witzige ist ja, dass bei Filmen
jemand wie George Lucas zu Recht andauernd gekreuzigt und verteufelt wird, weil George Lucas immer sagt so, also unsere Filme, das sind so eine Art fließendes Projekt. Also wir müssen die immer noch ein bisschen verbessern und wir müssen immer ein bisschen rumfilmen. Und ich meine, Han hat da zuerst geschossen und dann später nicht und überhaupt, wir bauen dann noch so ein paar digitale Kreaturen ein und Jabba konnten wir damals in Episode 4 nicht einbringen. Jetzt schon machen wir nochmal nachträglich und jeder sagt irgendwie, danke George Lucas, dass du meine Kindheit vergewaltigt, dass ich jetzt keine Gelegenheit mehr habe, die Filme so zu erleben, wie ich sie als Kind erlebt habe. Dabei hat George Lucas in einem Bereich, wo es fehl am Platz ist, nämlich bei Filmen. Keiner würde auf die Idee kommen und sagen so, also irgendwie hier der Pate, also wenn da nochmal so eine digitale Figur drin wäre.
da in der Ecke müsste eigentlich nochmal jemand mehr stehen und auf dich schießen.
Oder wir müssen da mal so ein paar Funkeneffekte einbauen. Wenn am Ende das Haus explodiert, eine Druckwelle. Das macht keiner, außer George Lucas, und der kriegt dafür auch regelmäßig auf die Fresse. Aber bei Spielen ist es der einzige Weg, alte Spiele nochmal neu zu erleben, dass man sie halt remaked.
Ja, aber weil da halt früher bei den Filmen, ohne jetzt mal abgesehen von Sci-Fi vielleicht, diesem Genre, da war das keine technische Limitierung. Bei Spielen konntest du immer nur das rausholen, was der technische Fortschritt ermöglichte. Bei Filmen war man schon so weit, dass man das, was man halt das Werk so zeigen konnte, wie man es sich gedacht hat. Ja. Bei Spielen hinderte dich damals, ich kann die Auflösung, ich habe nur so eine Auflösung von 320 mal irgendwas, ich kann das nicht so detailliert darstellen, ich kann den Ton nicht so kristallklar, ich kann nicht so viele Instrumente überhaupt in der Ton
aber darstellen. Aber die Tatsache, dass du einem heute 15-Jährigen oder so ein Spiel wie Monkey Island eigentlich quasi nur noch nahe bringen kannst, oder ein Metal Gear Solid, wenn du es als HD-Collection neu auflegst oder irgendwie nochmal neu bearbeitest oder so, zeigt ja, wie klein immer die Zeitfenster für so eine Spiele sind. Ein Spiel ist immer etwas, was nur in einem gewissen Zeitraum eine Relevanz hat eigentlich und wichtig ist. Selbst ein Zelda oder so, ja, kann nur nochmal leben, wenn du es für eine andere Plattform wie 3DS nochmal ein bisschen hübsch machst oder so, dann kannst du es plötzlich nochmal erleben und eine neue Generation
von Spielern. Das ist ja auch eher, was ich heute sagen so, das haben wir Oskar ja auch bei Halo gesagt, dieses Halo 1 Remake ist reiner Fanservice. Und dieses ist halt so, das ist, in dem Moment müssen dann halt Leute, wie wir das erlebt haben, müssen Frischlingen quasi sagen, hey, das war so toll, probier es auch aus, kauf das auch.
Ob der Funke dann überspringt, ist eine andere Frage. Ich muss zum Beispiel Leuten sagen, so, ach, dir gefallen Filme und so, dann schau dir unbedingt nochmal Casablanca an. Und das ist dann in Schwarz-Weiß und das ist dann irgendwie ein bisschen träge von der Handlung, aber es funktioniert halt noch so. Egal in welcher Form du das siehst. Du kannst aber heute keinen mehr sagen, so irgendwie, hier, guck dir mal River Raid an, dieses Atari VCS-Spiel, richtig geil, damals 83, ja. Das kein Mensch heute spielen würde.
Ja, du kannst, das ist aber
und das spricht
davon. Du kannst aber heute noch jemanden, einen 2D, 16-Bit oder 8-Bit, kannst du ihn teilweise noch vorsetzen.
Dann teilweise.
16-Bit schon eher, also Super Nintendo-Spiele, kannst du heute noch, klar, erste 3D.
Auf einer neuen Plattform, genau.
Auf einer neuen Plattform geht nicht, aber du kannst heute noch The Artist, auch schwarz-weiß und
dunkel.
Klar. Und
Experimente. Du siehst halt dadurch, dass Spiele so ein kurzes Zeitfenster haben, in dem sie relevant sind. Weil danach die Technik weg ist, spricht eben auch dafür, dass das Spiele wirklich das geeignet, also zum Beispiel Musik ist ja nicht so relevant. Also du kannst immer noch meinetwegen Queen hören oder so, wenn du es gut findest oder so. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, so irgendwie, das kann man heute nicht mehr hören, weil man die Texte nicht versteht und die Musik so komisch ist. Das geht halt noch. Aber bei Spielen, deswegen sind sie halt so, Spiele sind das Medium für die digitale Distribution, weil dir der Besitz eines Spiels einfach auch als User nichts mehr hilft. Es hilft dir nur noch, um das Hobby ein bisschen bezahlbar zu halten, weil du es dann immer verticken kannst und mit dem Gebrauchthandel kannst du es dir das Hobby ein bisschen günstiger machen. Das ist der große Vorteil für physische Medien bei Spielen, dass man halt etwas hat, was noch einen Wert hat, wo man das Ganze noch verkaufen kann und so. Aber im Grunde muss man sagen, wer Spiele sammelt oder so, der macht das vielleicht so aus dem nostalgischen Gefühl heraus, aber im Grunde bindet er da wirklich eine Menge Kapital in seinem Regal, was er nie wieder benutzen wird. Weil du spielst, also nee, klar, es wird immer wieder Leute geben,
die sagen, der Alex hat ja Unrecht. Von Hobby. Hobby ist im Grunde sinnlos, was du tust, damit du dich gut fühlst. Da können sammeln manche Stofftiere von irgendeiner Marke aus irgendeiner Charge. Das ist auch totes Kapital fast. Wenn da irgendwelche Figuren, die auch nur unter Sammlern einen Wert haben, Überraschungseierfiguren, da spielen Kinder auch relativ kurz mit, auch nur eine relativ, die relevante Zeit, in der das aktuell ist, ist für ein Kind auch sehr kurz. Während es aber wieder die Sammler gibt, die sich die komplette Kollektion für Jahre hinstellen.
Ja, im Keller, wenn du es langfristig, langfristig siehst, ist Sammeln immer kacke, weil in 100 Jahren bist du eh tot und dann hast du auch nicht mehr so den Nutzwert davon, weil du einfach nicht atmest. Und wenn man nicht atmet, ist es immer schwierig, durch deine Sammlung durchzugehen.
Von daher ist es quasi, heißt, deswegen werden wir auch so erzogen, immer weiter zu konsumieren.
Aber ja, genau, aber bei Spielen finde ich, Spiele sind halt wirklich so ein schönes Medium, was du so, entweder spielst du die Spiele, die jetzt gerade aktuell sind, oder du lässt es sein. Aber du spielst jetzt nicht irgendwie so noch so deine Super Nintendo-Spiele gerade durch. Das ist nur so ein kleiner, so ein Feinschmeckerkreis und so. Und deshalb spricht halt vieles dafür, dass, wenn ich bei Spielen komplett wechsle auf digitale Distribution, die als Nutzer dadurch, dass dein Nutzungsverhalten am entsprechendsten Verkaufsmodell hast.
Natürlich, aber es ist halt gerade, nur sowas war ja physisch auch mal was mit Emotionen. Ich meine, du visierst die Emotionen an, zielst aber auf die Brieftasche des Kunden.
Ja gut, aber Emotionen ist gut. Wenn ich mittlerweile die EA-Spiele aufmache, dann liegt da vielleicht noch ein Flyer drin für Medal of Honor
oder ja, sowas. Ja,
das war's.
Epilepsie-Warnung.
die jetzt immer mit drin ist. aber es gibt keine Anleitung mehr, weil das hinstellt, dass er aus so umweltfreundlichen Gründen auf die anderen
verzichtet wird. Umweltfreundlichen Gründe. Nee, aber das ist ja auch bei der Metal Gear Collection, ist zwar auch noch ein Handbuch, aber das Vollständige ist auch nur noch digital quasi als PDF zum Durchblättern als Menü drin.
Ich glaube, bei Skyrim war nochmal eine ganz gute Ausnahme, weil da war ja wirklich eine Anleitung drin, wo noch Text drin war. Also, aber wenn ich denke, so, das stimmt ja alles. Und wie gesagt, ich habe ja auch noch meine alten Wing Commanders zu Hause und was da alles drin war mit irgendwelchen Blueprints von den Raumschiffen und es hat einem damals super geholfen, in diese Fiktion reinzukommen. Aber im Grunde, bis auf die Tatsache, dass ich das ein- oder zweimal im Jahr mir angucke und sage, wie schön war es damals, ich würde es ja auch gerne spielen, aber ich kann es nicht mehr spielen. Es geht nicht mehr. Ich habe meinen PC so mit einer DOS-Box ich habe auch gar keinen Joystick mehr. Und selbst wenn ich die DOS-Box das hinbekomme und sowas, dann geht es wieder irgendwie mit der Maus nicht so richtig. Oder
und gerade da vielleicht liegt dann auch wieder die, jetzt mal weitergedacht, die Herausforderung für Game Designer für die Level und für die Erzählweise. Du hast so immer noch physisch, wenn du sagst, diese Beilagen, was gehabt, was dir hilft, in diese Welt einzutauchen. Diese Emotionen in dich, dass du dich öffnest dafür, dass du dieses, ich weiß, wir hassen alle dieses Wort, diese Experience, dich da halt rein zu versetzen. Das muss dann halt auch nur durch halt das, was im Spiel dann, das sind auf deinem Bildschirm im Stream wird, passieren. Wenn du halt sonst mal was früher hast du ja wirklich immer halt ins Handbuch geguckt, da war eine Vorgeschichte drin, die du meistens vorher nochmal gelesen hast, auf dem Weg nach Hause oder
es so. Es gab sogar früher Spiele, da war ein Hörspiel dabei.
Ja. Ja. Gibt's doch hier. Loom, ich wollte gerade sagen. Ja. Und,
sieh mal, wie oft es gab.
Ein Beispiel einfällt.
Loom! Ja. Aber es gab noch eins. Also, aber da müsste man irgendwie, also hier war auch ein Adventure oder so, also dieses mit Hörspiel, das gab's nochmal.
Ja, aber es ist halt auch finde ich eine Herausforderung, dass dann halt stärker diese Emotion halt aufgebaut wird, wenn einfach nur Push-Start oder so. Deswegen vermisse ich halt, ich habe lange keinen, also ich bin so ein Fan von Intros und Outros, deswegen wollte ich Oskar eigentlich nochmal ein Bein in die Domain. Hattest du so ein schönes CGI-Outro, was dir das irgendwie so die zum Abschluss oder so? Weil ich hatte das war zum Beispiel, was mich ja bei Warhammer Space Marine so aufgeregt hat.
Aber also, das Lustige ist ja zum Beispiel auf iOS-Geräten und auch allen anderen, ja, der App Store. Mit den ganzen Apps, die jetzt seit 5 Jahren in aller Munde sind, in Angry Birds oder diese ganzen Top-Apps, ja, die jetzt auch schon Millionen umwerfen und tausendmal verkauft werden. Es gibt von Angry Birds fürs iPhone, es gibt nicht eine physische Version. Wenn, weißt du, dieses Spiel wird in dem Moment, wo es irgendwie mal verschwindet oder wo es keine iOS mehr Geräte gibt oder so, da wird es keinen Menschen auf diesem Planeten geben, der eine physische Version von diesem Spiel hat. Entweder du hast es halt auf deinem Gerät und hast es an deinem Konto oder sonst was und runtergeladen oder nicht. Und dieser ganze Marktplatz, von dem Nintendo und Sony so doll Angst haben, weil er ihnen diese ganzen mobilen Gamer wegnimmt, ist ein Markt, der schon auf 100% digitale Distribution läuft. Ja. Und wenn man also sehen will, wie die Zukunft bei Spielen ist, muss man eigentlich nur da hingucken.
Natürlich.
Und mit diesen kleinen Dingern fängt es halt an, mit den 1,79 €. Und mit den PSN geht es jetzt langsam so in Richtung 6 €, 10 €, 20 €. Und bei der Vita schon eben ganz stark Richtung 30, 40 €. Kauft ihr auch dann Uncharted über das PSN, hier 40 € und so. da finde ich auch immer doof, diese Diskussion mit den Speicherkarten, ja, dass dann immer gesagt wird, na, die ist aber schnell voll und so. Denn eins muss man ja Sony und so auch zugute halten.
Du kannst sie wieder runterladen.
Es ist immer wieder runterladen. Es ist bei Sony auch gar kein Problem. Allein schon diese Liste, die vermisst man ja bei Microsoft. Bei Microsoft muss man die ja über Konto, Käufe und dann muss man dann eben bei Sony im PSN und so, hast du oben deine vier Buttons, Warenkorb, Einkaufen und Einkäufe. Und wenn du auf Einkäufe gehst, siehst du sofort alles, was du jemals gekauft hast und kannst alles sofort nochmal runterladen. Und wer braucht denn bitte sehr auf seiner Vita irgendwie eine 64 GB Speicherkarte, damit er unterwegs 20 Spiele zur Auswahl hat? Im Grunde, du spielst ja eh nur 2 oder 3 und die passen auch auf eine 8 GB Karte. Zumal die Vita-Spiele nicht so groß sind. Die sind alle mal 1 GB groß oder so. Bis jetzt, weiß nicht, was
Uncharted? Ja, Uncharted 3.
Okay, 3,2, 3,5. Aber das ist dann auch schon so.
Also es geht, also die 4er ist halt echt schon grenzwertig.
Ja.
Ich glaube 8er oder halt 16er ist so, je nachdem wie hardcore man ist und man plant sein, schon drüber nachdenken. Oder halt eine zweite, wenn man halt 2 verschiedene Konten nutzen wird und sich diesen Wechsel mit dem Systemset immer antun möchte, um halt aus dem AT oder US-Store zu kaufen. Ist das schon so eine Frage, aber es ist halt, das ist auch so, ich weiß es nicht. Also diese Speicher, ich finde es immer noch, die Preise sind halt einfach...
Die Preise, aber natürlich, da hat Sony nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, so, neben der Gewinnerzielungsabsicht, also neben dem, wir möchten gerne noch viel mehr Geld verdienen als von vornherein schon, dass sie sagen, das ist natürlich ein guter Weg, um das Raubkopierproblem ein bisschen einzudämmen, weil in dem Moment, wo nur wir diese Scheißkarten rausgeben, haben wir nicht diese Angst, dass irgendwie Leute so schnell über Speicherkarten oder irgendwelche Möglichkeiten an unser System rankommen.
Ich bin mal gespannt, weil was ja auch sozusagen für mich immer zu einer PlayStation gehörte, war irgendwann eine Speicherkarte eines Drittanbieters.
Mhm.
Weil halt einfach, was waren die ersten PlayStation 1, was waren das, wie viele MB waren das? 2, 8, 4?
MB, sehr genau, ja,
genau. Und dann gab es hier halt die üblichen Verdächtigen hier, ja, Big Ben.
Und
schön, wird auch wieder nur ein Beispiel sofort sein.
Verdächtigen dieser 20 Firmen, zum Beispiel Big Ben oder Big Ben, dann gab es dann. Und dann gab es
Big
Dann gab es ja aber da war ja damals auch so bei der PlayStation 1, diese Speicherkarten, dann gab es ja irgendwelche, die irgendwie mit doppelt so viel Speicher oder sonst was. Was waren denn bei die alle in den Spielchen irgendwann zerschossen haben, weil das irgendwie immer
kaputt war? Da hatte ich immer Glück.
Ja, ja, ich hatte da mal Pech. Und, bei mir war ja, damals irgendwie habe ich für die PlayStation 1 habe ich immer nur die Original von Sony gekauft, weil ich irgendwann mal mit einer
Drittanbieterkarte
so auf die Fresse gefallen bin.
Also ich habe immer nur... meine Lieblingsspiele und die mir heiligen Spiele habe ich. Ich hatte 2 Originalkarten und eine so von Big Ben. Und die wichtigen Spiele, die niemals kaputt gehen dürfen, waren immer auf den Sonys. Ich habe den auch misstraut, aber es ging immer gut. Aber und für sie hatten dann schön aus, weil sie halt diese Hülle mit bei hatten. Dann konnte diese Aufkleber drauf, wo man beschriften könnte, was natürlich auch immer fein säuberlich gemacht wurde. Fand ich auch mal halt toll, aber vielleicht nicht, obwohl ich eigentlich bezweifle ich gerade wirklich, ob Sony da für Drittanbieter, für Speicherkartenhersteller das öffnen wird.
Ich glaube nicht. Ich weiß doch gar nicht, ob sie es bei der PlayStation 1 überhaupt offiziell geöffnet haben oder so. Oder ob
die das einfach gemacht haben. Die
funktionieren einfach nur. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich finde halt da, abgesehen davon, dass ein normales iPhone oder so halt auch nur 8 oder 16 GB Speicher hat oder so. Und das kannst du auch nicht aufrüsten. Also klar, du kannst dir das für 64 GB kaufen, wenn du völlig verrückt bist und der Meinung bist, dass du irgendwie zu Hause 30.000 Alben hast, die du unbedingt immer dabei haben möchtest. Aber wie gesagt, da frage ich mich auch immer so, ja, wer immer nach diesen großen Speicherkarten fragt und so. Also wie realistisch ist denn das, dass du immer 20 Spiele dabei haben willst? Weil du spielst halt nur 2 oder 3 und du kannst ja jederzeit deine alten Käufe wiederherstellen.
Also wenn es wirklich so einfach geht, das war ja nicht bei iTunes, das ist ja erst mit diesem Match, da wenn du das diese zusätzlich kaufst, dass du halt Musik wieder runterladen kannst.
Ja, mittlerweile ist das ja bei, das ist auch bei iTunes wieder, mittlerweile, das ist ja auch vor kurzem wieder eingeführt worden, dass du bei iTunes auch eine Historie hast mit deinen Käufen, du kannst ja alle Alben nochmal runterladen.
Jetzt erst,
ja, genau, hat da ein bisschen gedauert, aber wie gesagt, also das ist wie bei Steam. Also du sagst ja auch nicht bei Steam irgendwie, wenn ich bei Steam alle Spiele, die ich jemals bei Steam gekauft habe, auf meiner Festplatte haben würde, dann bräuchte ich vermutlich auch eine 6 Terabyte Festplatte. Aber dadurch, dass man halt immer wieder das alles runterladen kann ohne Probleme. Das Einzige, was halt scheiße ist, wo ich mich immer wieder aufrege, ist halt, wo es halt nicht funktioniert, ist halt wieder bei der Xbox, weil ich kann mir kein Hitman Bloodmoney mehr runterladen. Das habe ich gekauft, das habe ich damals auch runtergeladen. Und jedes Mal, wenn ich es jetzt versuche, nochmal runterzuladen, kommt immer irgendwie so, Markt hat sich gefunden, Fehlermeldung, 8x, irgendwas, keine Ahnung.
Ist es aus dem Platz entfernt worden, oder was? Das ist ja das nächste, diese Willkür, ja, dass sie dann bestimmte Sachen einfach rausnehmen können,
wenn sich irgendwas ändert. Vielleicht ist es rausgenommen worden und so, aber ich bin der Meinung, man findet Hitman Blood Money sogar noch im Xbox Live Marktplatz, aber das ist jedenfalls das einzige Spiel, was ich aus meiner Xbox-Kaufhistorie jetzt nicht mehr runterladen kann. Und das ist natürlich, ich habe es ja durchgespielt, ist ja, dass ich jetzt da irgendwie vor Gericht gehen möchte oder so. Aber im Grunde müsste ich es. Weil im Grunde ist das ein Spiel, was ich gekauft habe, was ich jetzt nicht mehr nutzen
kann. Vielleicht würdest du einfach mal bei dem Xbox-Support, bevor du jetzt an Gerichte denkst.
Nee, mir ist es im Grunde, das ist mir einfach zu viel, die Zeit ist mir zu schade. Deswegen gehe ich diesem Problem nicht mehr nach. Aber
fürs Meckern reicht es aber
noch, ja, anscheinend,
der Impuls.
Nur, ich will damit nur ausdrücken, so, das sind dann damit natürlich eben die Schattenseite dieser digitalen Distribution. Wenn da irgendwie einer sagt, so, nee, gibt's nicht mehr, dann gibt's es halt nicht mehr. Und, na, keine Ahnung, da komme ich halt nicht mehr so richtig dran. Aber ich freue mich eher auf das neue Hitman.
Aber auch schon lange nichts mehr von
letzter Zeit. Doch, einen Trailer gab's so kurz, zwei neue Trailer.
Ach, die Charaktere so langsam einführen. Stimmt, Ding. Gab's noch. Apropos, hast du den Far Cry Trailer? Die schönste Dinge gesehen, oder?
Ja, nur die Werbung dafür. Kill this motherfucker! Wupp, 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 wupp. Jetzt tausendmal gesehen, weil es jedes Mal bei Gantrailers davor kommt. Kill me, motherfucker!
Ja, danke. Ja, gleich. Ja.
Wart's doch ab.
Ich finde das, so komisch, wie verbissen Ubisoft Far Cry jetzt bewirbt, dafür, dass es erst im September erscheint.
Ich wäre überrascht, dass es schon im September erscheint. Nee. Weil es war bis dato halt relativ ruhig um das Ding. Bis nach der
E3. Ist verbissen vor? Also ich würde das jetzt gar nicht so angestrengt finden. Also
ich finde das schon. Also jedenfalls für ein Spiel, was im September kommt, finde ich, das wird jetzt schon. Also ich meine, wie viel Bioshock Infinite-Werbung siehst du denn? Gar keine. Und das kommt im Sommer raus. Und das wird ja auch ein großer Titel, auf den ich wirklich warte. Und ich sehe dafür gar keine Werbung. Ich sehe dafür nichts. Und Far Cry sehe ich jetzt alles. Und ich meine, sie können ja diese Werbung, diese Werbetrommel für Far Cry 3 jetzt nicht 6 Monate lang durchziehen.
Die nutzen einfach nur die Gunst der Stunde, weil es Anfang des Jahres ist. Die wollen einfach nochmal wachrufen, dass es im Laufe des Jahres kommt, damit du das schön nicht vergisst.
Ja.
Und ich fand den Trailer auch cool. Also den längeren.
Ja, ich bin länger noch nicht gesehen, aber ich finde halt irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich Far Cry noch cool finde. Also.
Ich finde es schon cool. Mich hat das Insel-Setting, auch wenn das ist auch nichts mehr besonders, das ist nicht mehr besonders originell, aber so wie bei dir Sci-Fi, catcht mich dieses Natur-Setting so.
Ich bin manchmal gesehen, dass du viel abwechslungsreich sein wolltest, dass du viel zu entdecken hast. Und wenn du das halt so ein bisschen begrenzt, ohne dass es jetzt in Skyrim ausartet,
gibt auch drei Gilden auf der Insel.
Es gibt Fraktionen, ja, unterschiedliche Verrückte dort, die alle irgendwie miteinander konkurrieren.
Ja, die schwarze
Bruderschaft. Um den Thron des Wahnsinns, keine Ahnung. Also ich bin da eigentlich sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, also Far Cry 2 war auf dem Papier auch total witzig, bis
man gespielt hat. Also. Gespannt, was da halt wirklich, ob sie schaffen, halt nur die besseren Ideen zu übernehmen und auszubauen, ohne das jetzt auf sehr kaputte Waffen, Malaria und Co. zu
umgreifen. Ja, das ist halt so extrem umkämpft, dieses Genre. Und dann kommt das ja, glaube ich, im September genau im selben Zeitraum raus wie Borderlands 2.
Und jetzt auch noch, haben wir heute angekündigt, hier Medal of Honor Warfighter.
Ja.
Kommt jetzt ja auch am, was war auch?
Also da brauchst du wirklich auch quasi große Werbung, aber ich glaube, das ist halt auch wieder so. Also da ist, glaube ich, wieder Borderlands der absolute Oberkiller, weil ein Spiel, was ich ohne Werbung mit einer mittelmäßigen Qualität aber so in die Herzen der Leute geschossen hat und so beliebt war, wenn da eine Fortsetzung kommt, da ist natürlich die Erwartungshaltung extrem hoch und leicht zu erfüllen, weil der Vorgänger ja nicht so geil war, obwohl er so viele Fans hatte, dass die alle. Das ist halt wieder wie so ein Call of Duty Phänomen. Nicht ganz so stark, aber mit das Medal of Honor wird keine Sau interessieren, weil du hast dieses Brand dann so erfolgreich in die Langeweile torpediert, weil das letzte Medal of Honor wirklich, das ist so die Schlaftablette der Ego-Shooter gewesen. Du rennst nur 8 Stunden lang in Afghanistan durch Berge und knallst Leute ab, aber zwischendurch stürzt ein Hubschrauber ab und das war's.
Und da bin ich gespannt. Also noch haben sie ja nichts. Es geht nur wieder um diese Tier-1-Soldaten.
Ja.
Die welchen globalen, modernen Konflikt sie sich diesmal aussuchen. Wenn sie wieder Afghanistan gehen, dann wird es echt, dann können sie es begraben.
Im Iran dann irgendwie Atombunker aufknacken. Oder so. Das ist halt, Leute, also das ist halt, wie gesagt, und dann die Leute gucken nach sowieso, wann Black Ops 2 kommt.
Eben.
Und Black Ops 2 wird dann wieder was weiß ich wieder, die Schweinebucht oder sonst was, oder dann in Black Ops 2 spielt dann wieder ganz in Vietnam oder so. Die schaffen es ja wieder, oder Black Ops Future. Nee, das wird der Modern Warfare das nächste. Ich freue mich schon auf
Space Modern Warfare,
oder Space Warfare oder so. Nee, das Far Cry, wie gesagt, für mich kommt das so vor wie so ein, ach ja, brauchen wir wirklich noch ein neues Far Cry? Also was brauchen wir wirklich noch so ein Spiel? Was ich mich übrigens auch bei Soul Calibur gefragt habe, ist das so Soul Calibur, ist das wirklich, will das noch jemand haben? Also ich meine, gibt es noch einen Markt für Soul Calibur Spiele? Es gibt so viele qualitativ hochwertige Fighter, es gibt für die Gewaltfans Mortal Kombat, für die Skillfans einen Street Fighter, für die ganzen Nischenfans wie Johannes gibt es ja auch 20 Blast Blues, aber brauchen wir jetzt noch dieses komische, altmodische, wo sich so großbrüstige Frauen mit Schwertern miteinander bekämpfen, weil es ja auch so, dass Soul Calibur das Neue so gar nicht so viel besser macht als die Alten.
Also ich fand es irgendwie trotzdem unterhaltsam und cool. Ich finde es irgendwie cool, dass die Marke irgendwie so aufrechterhalten wird. Also ich fand es nicht verkehrt, ich habe auch ein bisschen mit Nils gezockt. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, auch nicht so ein Skill-Game, es ist ja wirklich leicht zugänglich und eher so ein Button-Masher eigentlich. Aber, also ich sag mal so, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also,
vielleicht die Verkaufszahlen.
Das ist aber nicht mein Problem.
Ich meine, gibt es nicht vielleicht mal ein Spiel, wo man sagen kann, so, also wir können jetzt auch nicht jedes Franchise am Leben erhalten. Also, und das gehört dazu. Also.
Ja, aber ich sag mal, die Vorstellung, wenn wir uns jetzt nur noch auf die zwei erfolgreichsten.
Ich sag ja auch, man darf zwischendurch mal was Neues probieren. Bitte. Ich sag ja nicht, dass wir nur noch drei Franchises haben sollen. Aber also manche sind einfach so, manche Franchises sind nicht das Beste ihrer Art, sind so Mittelmaß und haben so eine bestimmte Fanzielgruppe und da muss man auch vielleicht irgendwann mal sagen können, so, ich lasse da mal los, wie bei Bionic Commando, da wird ja angeblich immer noch irgendwas geplant, irgendein Xbox Live Arcade oder sonst was Spiel und das ist ja auch so, nein, das kann man sterben lassen, das ist so, keiner will das mehr, nein, das ist so tot und so ein bisschen habe ich den Eindruck, ist das bei Far Cry auch der Fall, so, das ist so, genauso wie THQ eben jetzt mit Crytek zusammen angeblich, weil die sind ja, weiß nicht, von welchem Geld die das noch bezahlen, aber warum arbeiten die an einem Homefront 2?
Ich habe das ist wirklich, wo ich mich frage, okay, aussichtsreicher finde ich da, wenn sie dann eher Company of Heroes wiederbeleben. Das war sehr erfolgreich mit den
Erinnerungen,
also auf dem PC vor allem. Und das wäre aussichtsreicher als ein Homefront 2. Ja. Allein was, wenn man jetzt nur Wertungen betrachtet, aber hat sich auch gut verkauft, es lag selbst später noch relativ lange auch noch Grafikkarten irgendwie mit bei als Dreingabe, da gab es Deals mit Nvidia oder AMD, ich weiß nicht, wo es überall bei lag.
Ja, und ich meine, also dieses Homefront, also das ist ja klar, dass sie sagen, wir haben so viel in die Marke gesteckt, dass wir die Marke jetzt einfach weiter benutzen müssen. Aber ich meine, sie stecken jetzt auch mal wieder Geld bei Crytek rein, damit die das machen. Dann ist es so extrem lange, aber 2013 soll das erscheinen oder 14, keine Ahnung. Wir haben es ja nicht eilig, haben ja nur noch Zeit, die Jungs bei THQ.
Ja.
Am Ende sitzen dann noch vier Leute in der Firmenzentrale. Aber es gab eben auch Spiele so wie Enslaved, das war auch ganz okay. Das hat sich dann eben auch gar nicht verkauft. Oder dein Shadow of the Damned, ja. Vielleicht ganz nett, hat auch so eher wenig verkauft. Aber es kommt keiner auf die Idee, jetzt Enslaved 2 zu machen oder Shadow of the Damned 2, weil sie festgestellt haben, nein.
Nein.
Das findet vielleicht doch geil. Es wird auch kein Bionic, nee, Quatsch, es wird kein Binary Domain 2 bestimmt geben.
Na, wer weiß.
Ich weiß nicht. Binary Domain ist halt auch wieder so, Sega, ihr hattet das Januar-Zeitfenster. Ihr habt's verbockt. Ihr hättet das im Januar rausbringen können. Ihr hättet wieder volle Aufmerksamkeit. Habt ihr es denn nicht gelernt von den alten Zeiten, von unserem schönen Bayonetta oder so?
Nein,
ja, genau. Warum bringt ihr es in derselben Woche wie Syndicate? Das einzige Spiel, was in den nächsten 3 Monaten erscheint und ein ähnliches Setting hat. Und eine Woche oder 2 Wochen vor Mass Effect. Warum? Ich kann doch nicht mehr eine Straße angucken, die 100 Kilometer lang ist und als Burger King sagen, ich mache neben McDonald's auf. Aber nein!
Ja, vor allem, das ist auch ein bisschen schade, einfach genau mit Sonic Generations hier. Ja. Das hätten die beiden Titel im Januar platziert, dann hätte der Januar Sega gehört. Ja? Weil man hat es ja auch richtig gemerkt, da war nichts los, gar nichts. Da gab kein Spiel, es war absolute Spielerarmut und mit Binary Domain und Sonic hätten sie so den Januar gerockt.
Ja. Tja. Sie hätten eine geile Marketingkampagne machen können.
Weil die Spiele sind da wirklich, die sind da wirklich, also Sonic sowieso, das ist ja...
Jaguar heißt jetzt Segua.
Segua. Sega Segua, ja. Nee, aber Sonic war ja wirklich für die Fans, denke ich mal, wirklich eine Wohltat. Und Binary Domain ist ja auch wirklich ein gutes Spiel. Also das ist...
ja, hat ja Production Value und so. Das, im Januar, wie gesagt, alle Augen wären drauf gewesen.
Eigentlich ein Sega-Monopol.
Ja.
Was nicht genutzt wurde.
Und ich meine, also das ist ja nicht so schlimm, wenn man das jetzt so in so einer Zeit rausbringt, aber dann hast du auch noch irgendwie The Darkness, also da hast du auch wieder so drei Action-Spiele so zur Auswahl. Aber das Schlimmste finde ich halt wirklich mit Syndicate in derselben Woche, ey. Also das ist, du kannst doch nicht ein Spiel, was wo du auch sagen kannst, okay, pass auf, wir haben jetzt hier Binary Domain und wir haben Syndicate. Für den, der nur mal kurz einmal hinguckt, 5 Minuten, hast du halt Binary Domain, was so ganz nett aussieht und wo so der geilste Vorteil ist, der USP quasi, der Verkaufspunkt von dem Spiel ist halt so ein etwas schwer zu erklärendes Gruppenmanagement-Feature, ja? Das kannst du ja nicht in einem Satz erklären. Bei Syndicate kannst du nur sagen, guck dir an, sieht geil aus. Also, aber wenn der ganze Rest nicht schon so irgendwie gewalttätig ist, auch. Ja, das ist brutal.
Aber es blendet mich.
Aber es ist krass. Ja, es kracht, es sieht geil aus und du kannst sofort innerhalb von 30 Sekunden einen Trailer aus Syndicate zusammenschneiden, wie gesagt, auch mit der berühmten Treppenhaus-Szene und sowas, wo du sagst, boah, fett. Und dann bei Binary Domain kannst du aber das nicht in 30 Sekunden erklären. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn das in derselben Woche erscheint. Und,
ne? Ja, aber ich möchte, wie gesagt, für Binary Domain auch nochmal eine Empfehlung kurz aussprechen, ja. Weil hast du die Demo gespielt?
Ja.
Aber kannst du dir vor wie Gears?
Nee.
Gar nicht?
Ein bisschen.
Also ich hatte schon starken Bezug zu Gears of War.
Ja, das ist halt so bei Third Person. Ich will jetzt auch nicht immer da immer bei Third Person an Gears denken, aber klar, weil sonst müsste man sagen, so Uncharted spielt sich irgendwie auch wie Gears. Ja, aber ich habe es auch nicht so lange gespielt, die Demo. Wie gesagt, es kann sein, dass wenn man es länger spielt.
Ja, aber es ist einfach die Waffenauswahl, der Granatenwurf. Das orientiert sich schon irgendwie ein bisschen dran. Aber das, ich habe auch, weiß ich nicht, hast du schon recht, man muss nicht irgendwie drauf rumreiten. Aber es ist wirklich ganz cool. Also
man sagt ja auch nicht so bei jedem Ego-Shooter, hast du dich auch wie bei Doom gefühlt?
Ja, irgendwann ist dann auch mal Schluss, ne? Ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall wirklich ein solider, cooler Third-Person-Shooter mit meiner Meinung nach dicker Japano-Action, die teilweise auch richtig cool inszeniert ist. Da blitzt auch das Potenzial, das es hätte haben können, auch durch, weil stellenweise ist es wirklich richtig fett. Und dann denkst du, verdammt, wäre das Spiel bloß die ganze Zeit so, ja? Das wäre wirklich eine coole Sache gewesen. Und hat eine interessante Geschichte und man kann sogar mit Sprachsteuerung spielen.
Ja,
würde ich aber nicht.
Aber man muss genau das vorlesen, was dann, oder?
Ja, du hast so einzelne Befehle, ja. Aber ach das so. Ist natürlich bin ich kein Freund von und ich empfinde es einfach als Quatsch, weil du hast den Knopf einfach schneller gedrückt als C1 Mikrogebild. Ja, klar, ja, klar. Das drückst du einmal und dann ist gut, ja.
Also. Deswegen, also das ist ja auch das bescheuerteste Mass Effect 3 Capture, also wo du dann den Satz, glaube ich, vorlesen musst.
Also, ey, musst du den komplett vorlesen? Also ich bin nicht irgendwie.
Du hast ja auch mal 3 zur Auswahl.
Irgendwo war, glaube ich, so eine Liste aufgetaucht, mit auf Englisch zumindest irgendwo, glaube ich.
Ja, ich dachte, dass du bei jeder Dialogsequenz auch durch das Lautsagen der Antwort den auswählst.
Oh Gott, das finde ich überhaupt nicht praktikabel.
Ja, vor allem, weil du sagst es dann und dann sagt Shepard ja auch nochmal.
Ja.
Also das ist so, nee, danke. Also, und wie gesagt, das ist halt, wie Oskar schon sagt, es ist die, deswegen finde ich Sprachsteuerung, ich habe bei meinem iPhone das Siri ausgeschaltet, weil es nur Ressourcen braucht, weil egal auch bei der Xbox, da liegt das Kinect sowieso im Regal, weil das einfach so hässlich aussieht, aber Xbox an! Kann man machen, wenn man zwei
amputierte Arme hat. Dein Gesicht kann man leider dazu nicht hören, aber es sieht sehr geil aus.
Solange das nicht so funktioniert wie bei Star Trek, ja, dass man so
rein. Computer.
Computer Earl Grey heißt. Weißt du? Lustig, dass die bei Star Trek natürlich sich damals auch schon Gedanken gemacht haben, dass man immer sagen muss, Computer vorher.
Ja. Was für ein Chaos in der Küche. Wenn plötzlich alle Maschinen verrückt spielen würden.
Ja, das ist aber bei Star Trek auch sehr seltsam, weil zum einen sind die Computer so blöd, dass man immer sagen muss, Computer, Grey, aber auf der anderen Seite die Turbolift-Türen und so immer wissen, ob man durchgehen will oder nicht. Weil das ist ja der altbekannte Star Trek-Gag, dass du musst mal darauf achten, wenn Leute bei Star Trek vor eine Tür gehen, aber dann stehen bleiben.
Weil sie öffnen sich erst, wenn sie wirklich
durchgehen wollen. Und das sind telepathische Türen.
Genau,
die schlau genau schlau wissen. Nein, Moment. Er will auch mit Worf zu Ende reden. Ich bleib noch einen Moment zu. Jetzt geh ich auf. Nee. So, haben wir es ja geschafft, Mensch. Also, es war ein toller Vita-Podcast in der Vita-Startwoche. Wie gesagt, gucken wir nächste Woche nach. Dann nochmal Eindrücke von Uncharted, von Ridge Racer, von Luminous, worauf ich mich freue, von Rayman und überhaupt über die Haptik und Taktik und wie so ein Ding so im Dauereinsatz ist, wenn man es mal wirklich eine Weile benutzt und wie der ganze Nier-Quatsch funktioniert und wie PSP-Spiele darauf aussehen, wie PS1-Spiele darauf aussehen. Immerhin, das ist ja auch ein Vorteil, dass das eben eigentlich recht problemlos geht. Alles, was du im PSN schon mal gekauft hast, zum Beispiel so die alten Final Fantasies oder so.
Das war genau mein Gedanke.
Wenn sie
ankommt,
ja.
Okay, ich werde nochmal Final Fantasy 7 runterladen.
Mal gucken, weil wie gesagt, das Display ist ja deutlich besser als bei der PSP. Ich kann nur sagen, ich fand zum Beispiel die alten Final Fantasy 7, 8, 9 auf der PSP, auf der alten, war halt teilweise blöd zu sehen, weil dieses Umskalieren der Zeilenfrequenz und so, du konntest es ja dann entweder gestretched gucken oder gezoomt oder sonst was oder im Original Auflösung, dann waren aber links und rechts schwarze Balken und gerade bei den Final Fantasy Spielen, die wo man ja teilweise bei Final Fantasy 7, da kannst du ja immer so eine kleine Kügelchen finden und so, wo dann irgendwelche
Substanzen,
nicht wenn die 2 Pixel groß sind und so. Und wenn deswegen, bei der Vita ein größerer Bildschirm, kräftiger Kontrast, vielleicht sieht es sogar besser aus, mal gucken. Aber das werden wir erst nächste Woche klären können. Und ansonsten, nächste Woche, nächste Woche SSX, oder?
Johannes könnte sogar noch eine Last Story gerade gekriegt.
Ja, und dann heißt es ja nur Countdown to Mass Effect. Und dann geht's rund mit Commander Shepard.
Und dem Reaper.
Und den Reaper. Und dann finish the fight, sag ich mal, ja.
Also, aber sowas
von. Aber sowas von und hier nicht so ein Master Chief Schmartspur-Ende. sondern da geht's ans Eingemachte. In diesem Sinne wünschen wir euch wie immer ein schönes Wochenende. Macht was draus, genießt es. Vielleicht haben wir unter unseren Hörern ja auch einige PS Vita-Neubesitzer. Dann werden die bestimmt auch ein cooles Wochenende haben, weil es gibt ja nichts Besseres, als irgendwie neue Hardware auszuprobieren. Und vielleicht nächste Woche mal wieder mit einer Facebook-Fragerunde, weil das hatten wir ja eine Weile nicht mehr und wir wollen ja auch mal wieder hören, wie es euch da draußen so geht. Das kann man über Facebook immer ganz cool machen, also seid gespannt. In diesem Sinne, tschüss sagen, der Oskar.
Der Alex.
Der Jan. Ja, sehr gut. Das ist praktisch, wenn Nils nicht da ist.
Der man
kann sowas einfach Moment durchziehen. Wenn Nils jetzt wieder sagen würde... Also, tschüss.
You don't fucking understand.
Ich bin der Luke Skywalker, der
dann... Ja, okay, Atmo Crush at its best, please.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder
fühlt. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gefühl... Vagina zum Beispiel.
Ja, ich habe Teil 1 gespielt.
Ich fand es super.
Ich fand es super.
Wie macht man einen Haluken?
Du hast den Ding nach vorne plus.
Okay.
Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledgehammer der Deus Ex.
Na, ich bin der Gimli der Deus Ex.
Wie heißt die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
Oh, jetzt geht's los.
Lisa Sam,
Maska
und Shiggy.
Ich hab's erfunden.
Ich war nicht lieber auf Mordes Mause.
Ich war nur auf Mordes Mause. Das ist Exklusivitätsscheiße,
außer jetzt diese Franchises,
dieses Holzwerken, ja.
Klebekraft.